Bewegtbild-Banausen. Filme und Serien, bis ihr kotzt.
Ein sommerlicher Tag mit dem Bewegtbild-Banausen.
Ein sehr sommerlicher Tag.
Der Josef Stalin und der Donald Trump, der Serienpodcast, sind wieder zurück.
Okay, es wird immer schöner.
Es wird immer schöner. Wie geht's dir, Lee?
Mir geht's wunderbar.
Warst du wieder bei einem Rave irgendwie bis 14 Uhr, oder?
Sehe ich so aus.
Lee war feiern neulich, hat er mir erzählt.
Ist das so?
Seit 17 Jahren war er wieder irgendwo unterwegs.
Ja.
Schön mit BSR-Weste und so hier am Upraven.
Nur.
Ja.
So mit das, Sterni am Kotti und so.
So schätze ich dich ein, mein Freund. Mhm. So schätze ich dich ein.
Ja.
Aber back to business.
Heute nicht Filme und Serien, sondern nur Serien. Ja.
Heute haben wir mal was ganz Besonderes.
Was ganz Besonderes. Das klingt wie in so einer Kochshow. Wir haben da was vorbereitet.
Genau, heute machen wir mal was mit Petersilie. Das hatten wir sonst noch nie. hatten wir bisher noch nicht, oder? So ein Special.
Ja.
Aber es gibt ja viele Serienfenster draußen, insofern werden wir die heute beglücken.
Und haben uns gedacht, wir machen ein Serien-Special.
Richtig. Finde ich auch gut, weil bei den vielen Filmen, die ich sehe, kommen meine Serien ehrlich gesagt ziemlich zu kurz da in den einzelnen Episoden. Deswegen können wir jetzt mal ausgiebig auf die Kacke hauen. Das gefällt mir.
Ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass wir noch ein deutsches Wort für Special finden.
Spezial?
Es klingt hammerdämlich.
Serienspezial.
Serienspezial.
Ich find's gut.
Klingt so nach Eventprogrammierung. Ist auch schon wieder ein englisches Wort.
Sehr geil.
Wir müssen das umschiffen.
Ja, Event musst du halt dann in ein deutsches Wort ersetzen.
Ja.
Festlichkeit. Festlichkeitsprogrammierung.
Ja, das klingt
gut,
sehr
oder?
Anders.
Ja. Ja. Was haben wir denn heute vor bei unserem Spezial?
Wir werden Serien präsentieren.
Und da sind auch Serien dabei, die wir nicht so geil finden.
Ja.
Weil gerade bei der Auswahl zwischen Filmen, wo ich ja nicht aussortiere, ob die gut oder schlecht sind, habe ich ja bei Serien immer das Problem, dass wenn ich mal eine Serie irgendwie reinhaue, dann ist das selten eine, wo ich sage, boah, war die schlecht, sondern das sind dann meistens auch Serien, die ich geil finde. Aber bei der Gelegenheit heute, da kann man auch schon mal die eine oder andere Serie präsentieren, die man nicht so gefeiert hat.
Aber wie machst du das im Vorfeld? Kannst du ja nicht wissen, ob du die geil findest oder nicht.
Nee, natürlich jetzt nur im Nachhinein, um unser Publikum mal zu informieren, ob sie sich eine Serie angucken sollten oder nicht.
Ja, aber wenn du das sonst machst mit Serien, die du guckst.
Ja.
Wie machst du das denn?
Was meinst du jetzt?
Ja, weil du gesagt hast, sonst sind das ja in der Regel Serien, die ich irgendwie gut finde.
Ja.
Das meinte ich, das kannst du im Vorfeld nicht wissen.
Nee, das sind natürlich, wir reden von Serien, die ich gesehen habe. Aber ich sortiere natürlich die guten Serien von den schlechten Serien aus, wenn ich hier in der normalen Film- und Serien-Episode eine präsentiere. Das ist dann selten eine schlechte Serie, weil ich dann meistens die guten Serien natürlich präferiere.
Okay, es klang jetzt so, als hättest du nur nie wirklich eine schlechte Serie gesehen.
Nein, das sollte es natürlich nicht heißen, sondern ich unterschlage die schlechten Serien einfach aus Platzgründen. Ansonsten hätten wir einen 16-Stunden-Podcast, wenn ich noch zu der einzelnen guten Serie, die ich mal ab und zu mal bringe, auch nochmal ein paar schlechte erwähne.
Ja, also ich bin schon so, dass ich, glaube ich, nach spätestens 3 Episoden aussortiere. Also
ich?
Es gibt natürlich auch ganze Staffeln von Serien.
Vom Sehverhalten nicht, okay.
Ja, also wenn deutlich wird, das ist eine Serie, die nicht so meins ist,
okay,
dann sortiere ich die halt irgendwann aus.
Bei mir waren es tatsächlich auch schon 3-4 Folgen, aber es gab auch schon, also ich sag mal so, die meisten Serien haben tatsächlich von mir die Chance gekriegt, eine ganze Staffel erstmal auszutesten, bevor ich dann mich entscheide, okay, gucke ich weiter, gucke ich nicht weiter.
Okay.
Was sich ab und zu auch als Zeitverschwendung definitiv dann gezeigt hat, weil ich da nicht weitergeguckt habe. Aber es gibt ja auch Serien, die sich so ein bisschen entfalten und deswegen habe ich gesagt, okay, 2-3 Folgen. Also wenn ich so in den 2-3 Folgen merke, es könnte Potenzial drin sein, dann gucke ich weiter. Wenn ich sage, es ist überhaupt nicht meins, dann breche ich da.
Dann bist du raus. Ja.
Ja.
Ja, so mache ich das auch.
Dann mal Butter bei die Fische.
Wie gehen wir das an?
Na, so wie immer. Nur, dass wir die Filme weglassen. Also schieß mal los.
So wie immer. Jetzt machen wir hier ein Spezial.
Ja, jetzt machen wir ein Spezial und wir sind jetzt eingestimmt mittlerweile. Was brauchst du jetzt hier, eine Gebrauchsanweisung von mir oder was?
Naja, also, weißt ja, ne?
Der Typ war einfach...
I'm a guy who does his job. You must be the other guy.
So, das, was du hier machst, das verbreitet Chaos. Deswegen,
Das ist genau meins.
Ich will eine Struktur.
Genie beherrscht das Chaos, mein Freund. Die unaufgeräumten Schubladen sind viel schwerer zu organisieren als eine aufgeräumte.
Okay. Das heißt, wenn wir Serien haben, die wir nicht so geil finden, dann warten wir mit denen.
Nein, wir hauen die dazwischen. Ob du jetzt eine schlechte Serie raushaust oder eine gute, scheißegal. Was hast du an Serien mitgebracht? Also wir sortieren das jetzt nicht nach gut oder schlecht.
Gut.
Machen wir bei Filmen auch nicht.
Ich fange trotzdem mit einer an, die ich gut fand.
Du bist ja auch leicht zu belügen. Bist ja eher so das einfache Gemüt.
Ja, schön wäre es, wenn ich nur Serien schauen würde, die mir dann alle gefallen. Also nee, leider echt nicht.
Bin gespannt.
Ja, Es ist trotzdem, um jetzt mal dem Klischee, was du mir gerade anhängen wolltest, gerecht zu werden, es ist eine Comedy.
Ah, einfaches Gemüt.
Nee, also auch da, ich finde, das ist keine so wirklich herkömmliche Comedy. Es ist schon, ich finde, das ist was Besonderes. So, und die Rede ist von Episodes.
Kenne ich nicht.
Kennst du nicht. Ist eine Showtime-Serie.
Okay.
Beziehungsweise ist eine Kollaboration von Showtime und BBC Two.
Lief die hier in Deutschland auch irgendwo, oder?
Bestimmt auf irgendeinem Streamingdienst.
Okay, weil die ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Aber vielleicht klingelt es ja, wenn du ein paar Details bringst.
Naja, also es gab 5 Staffeln, 41 Episoden. Die lief von 2011 bis 2017.
Okay, also eingestellt inzwischen.
Ja. Beziehungsweise zu Ende. Also
die, ach so, okay.
Ja, die haben auch einen Abschluss gefunden, das war ganz cool. Premiere war jedenfalls am 9. Januar 2011. Das war so auch schon eine Weile her.
Okay.
Aber eben, ich finde, die muss man erwähnen, weil sie echt auf eine Art besonders ist. Und zwar finde ich die speziell, weil da der britische mit dem amerikanischen Humor so schön kollidiert. Ne? Also nicht nur dadurch, dass es eine Kooperation ist, sondern auch die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Nämlich, um kurz die Handlung anzureißen, es gibt ein Ehepaar, die Autoren sind fürs Fernsehen aus England, und die schreiben eine Show, die ein großer Hit wird in UK, und dann bekommen sie da Preise für und so weiter, und auf einer Preisverleihung steht plötzlich ein amerikanischer Sendertyp vor ihnen und sagt, wir finden eure Show großartig, wir wollen die in LA adaptieren.
Ah ja.
Und die sind hin und weg und auch ein bisschen überrumpelt und nehmen das Ding an und fliegen schnurstracks nach LA, also ziehen dahin. Und dann stellt sich relativ schnell raus, also ne, die sind dann da sofort mit dem Sender und den Studios involviert und die Produktion soll losgehen. Und dann stellt sich relativ schnell raus, dass der Typ, der so euphorisch auf der Preisverleihung auf sie zugekommen ist, noch nicht eine Sekunde von dem Ding gesehen hat.
Ah ja.
So, und da geht's dann schon los, ne? Du hast, der Humor bewegt sich schon relativ stark so innerhalb dieser Branche. Deswegen ist es halt für Leute wie jetzt Schauspieler oder so, die eben auch irgendwo mit dieser Branche zu tun haben, man erkennt da einiges wieder. Also so diese Ignoranz, mit der der Typ da rangeht, ne? So, also sowas ist auf einem kleineren Level, hat das irgendwie jeder schon mal erlebt, und da sind ganz viele solche Sachen.
Aber es ist auch interessant für Leute, die nichts mit der Filmbranche
haben. Auf jeden Fall, weil eben, wie gesagt, dieser britische Humor, den halt dieses Ehepaar quasi mitbringt, die dann auf amerikanischem Boden mit diesem anderen Humor kollidieren, das ist ziemlich geil, finde ich.
Okay, also auch ein bisschen Kulturclash dabei.
Ja, auf jeden Fall, weil das ist so dieses Fish-out-of-Water-Ding, ne? So, die sind dann eben in dem amerikanischen Umfeld alles total neu für sie und müssen dann irgendwie dabei zugucken, wie der Deal, den sie eingegangen haben, zur Folge hat, dass ihr Werk und damit irgendwie ihr Baby völlig auseinandergenommen wird.
Ah ja.
Ja, weil also in ihrem Projekt ging es um so eine Elite-Schule in irgendwo auf dem Land in England, die geleitet wird von so einem ganz sophisticated Lehrer oder Direktor der Schule, und der war so die Hauptfigur in dieser Serie, die gemacht haben. So, und dann soll die eben adaptiert werden in Amerika, und dann kriegen sie als Protagonisten erstmal Matt LeBlanc aufgedrückt.
Ach, von Friends.
Genau. Und damit hat man auch dann die drei Hauptfiguren. Ne, also dieses Ehepaar und Matt LeBlanc.
Sind denn neben Matt LeBlanc, sind die anderen irgendwie namhaft? Also hat man die schon mal gesehen, die Schauspieler, oder?
Also wenn du dir englische Serien anguckst, hast du die beide auf jeden Fall schon mal gesehen.
Spielen die bei Game of Thrones mit? Also wenn es englische Schauspieler sind, müssen die ja irgendwann mal bei Game of Thrones aufgetaucht
nee,
sein.
Nee, tatsächlich nicht. Aber Stephen Mangan, der den Sean Lincoln eben spielt, den hast du bestimmt bei Rush gesehen oder Billy Elliot. Der hat schon super viel gemacht. Okay. Also der hat an die 70 Credits auf IMDb. Den gibt es schon echt auch
das
relativ
lange. Ist schon irgendwo mal
garantiert. Wenn du das Gesicht siehst, weißt du sofort, wer es ist. Und bei ihr ist das genauso. Tamsin Greig heißt sie. Die spielt die Beverly Lincoln, und die hast du bestimmt bei Shaun of the Dead gesehen oder so. Eben. Also die hat auch an die 60 Credits. Da
klingelt jetzt vom Namen nichts.
Kommt was zusammen. Catherine Rose Perkins spielt noch mit. Die hat dann, das ist so die Assistentin von dem Senderchef. Die spielt dann im weiteren Verlauf auch eine größere Rolle. Die kennst du vielleicht von You're the Worst, Fresh off the Boat Oder dann hat die wohl ewig bei Navy CSI LA mitgespielt und so. Also die hat auch, okay, über 70 Credits. Die hast du. Nee, eben ich auch nicht von da, aber wenn du sie siehst, hast du sie bestimmt auch schon mal gesehen.
Ja, vielleicht ist sie mir schon mal im Supermarkt begegnet.
Ja. So, und Matt LeBlanc hat für die Rolle sogar einen Golden Globe gewonnen.
Oh.
Ja. Also er spielt sich ja unterm Strich selbst, aber halt eine echt üble Version von sich, ne? Also,
das ist ein Stinkstiefel.
Ja, der lässt da auch kein Fettnäpfchen aus und das ist aber trotzdem sehr geil geschrieben, weil die sind halt so ein bisschen aneinander gekettet und keiner hat Bock auf den anderen.
Mhm.
Und trotzdem müssen sie aber halt irgendwie das Beste draus machen. So, und dann wird das halt so umgemodelt, dass dieses Szenario nicht mehr in einer Eliteschule spielt, sondern halt an einer Highschool und er ist dann nicht mehr Direktor, sondern Coach von einem Hockey-Team und also es wird alles krass runtergeschraubt und von ihrem ursprünglichen Ding und erst recht von dem Witz, den das ausgemacht hat, ist halt nichts mehr vorhanden.
Okay.
Und das ist eben, also dann passiert noch natürlich eine Menge drumherum und das ist insgesamt alles echt enorm witzig.
Klingt nicht schlecht.
Ja. Und also wie du jetzt vielleicht denken kannst, bei 2011 bis 2017, 5 Staffeln, ist ein bisschen länger als normalerweise, hat damit zu tun, dass die immer die komplette Staffel schon vorher fertig geschrieben hatten, bevor die anfingen zu drehen.
Okay.
Was ein bisschen unüblich ist. So. Und obwohl es in LA spielt, haben sie das ganze Ding in London gedreht.
Ach so?
Ja. Ursprünglich vorgesehen, auch für die weibliche Hauptrolle, also Beverly Lincoln, war mal Claire Forlani.
Die kenne ich.
Siehst du, die hat auch
großartigen Rendezvous mit Joe Black.
Oh Gott, ja.
Da sind wir wieder bei der tollsten Todesszene der Filmgeschichte.
Ja. Nee, aber die war tatsächlich auch im Piloten ursprünglich, aber ist dann raus und genauso war es mit Thomas Hayden Church. Den kennst du bestimmt auch.
Den kenne ich, na klar.
Ja. Der hätte ursprünglich diesen Senderchef spielen sollen, ist dann aber auch raus.
Okay.
Ja, und also wie gesagt, ich finde, es ist eine Comedy, die nicht so aus der Dose kommt, wie man das jetzt, also, ja mein Gott, ich meine, ja, jedem seinen Geschmack und so weiter, aber...
Ohne Frage.
Ich finde, Showtime hat ich habe recht gute Erfahrungen mit Showtime-Sendungen.
Mhm.
Oder Shows auf Showtime, klingt schöner. Und insofern...
Spezialsendung,
genau. Deswegen, weil wir hier eine Spezialsendung machen, in der wir Dinge anpreisen, die wir mitunter sehr gut finden. Ich finde, Episodes muss man definitiv mal reingucken.
Klingt nicht schlecht.
Ich finde es herrlicher Humor.
Und vergeben wir hier eigentlich Punkte? Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht.
Ach so, stimmt. Naja, also der IMDb-Score von der Serie ist eine 7,9.
Gehst du da konform in dem Bereich oder?
Mindestens.
Also mindestens 7,9 sind es ja, bei dir auch.
Mindestens. Ich würde sogar auf 8,5 gehen.
Wow.
Ja.
Das ist aufgerundet auf jeden Fall. Klingt es schon mal vernünftig.
Ja, nee. Also ich habe da stellenweise wirklich sehr gelacht.
Darf ich fragen, wie viel hat Eichwald MDB von dir bekommen?
Auch so viel.
Okay.
Ja, guck dir mal Episodes an. Mal gucken, ob du das ähnlich scheiße findest.
Wollte gerade sagen. Also da klingeln bei mir die Alarmglocken, wenn die in der Serie 8,5 gibt.
Ja. Also man muss dazu sagen, der Typ, der die Serie geschrieben hat oder der Creator der Serie, der hat schon bei Friends gearbeitet.
Ah ja.
Und insofern hat der wahrscheinlich Matt LeBlanc in all seinen Seiten live miterlebt. Und es würde mich nicht wundern, wenn das ein großer Teil der Inspiration für diese Serie war.
Ach, meinst du, da sind biografische Züge drin, ne?
Also, ich meine, Matt LeBlanc hat einen Preis dafür bekommen. Ich will damit nicht sagen, dass er das schlecht gespielt hat oder dass es jetzt irgendwie nicht nah an ihm dran sein darf.
Die Rolle seines Lebens.
Na, war schon so eine Art Comeback, ne? Also, weil ich meine, wann ist das letzte Mal bei Preisverleihungen in Erscheinung getreten?
Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wann er überhaupt in Erscheinung getreten ist. Also, ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich das letzte Mal. Also, ich weiß, dass er nach Friends noch dieses Spin-off da gedreht hat.
Mhm.
Dieses Joey, aber ja, ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass er irgendwo mitgespielt hat.
Ja, siehst du? Und deswegen, ich bin da auch eher skeptisch ran, ne? Weil also es ist nicht so, als wäre mir jetzt bei Friends eine wahnsinnig tolle Erinnerung geblieben.
Ja. Aber er ist komplett ergraut mittlerweile, oder?
Ja, eben. Ja. Und er spielt halt wirklich eine Version von sich selbst, die du liebst es, den zu hassen irgendwann.
Okay.
Weil das so ein Wichser ist. Der macht alles falsch mit Gewalt. So, und das ist echt schick.
Klingt gut.
Ja.
So Kotzbrocken sieht man ja mal gerne in Serien.
Eben. Deswegen Episodes.
Nice.
Dann darfst du.
Ja, mache ich mal weiter mit meinem Spezial. Ich komme zu einer Dramaserie und es tat mir ein bisschen im Herzen weh, als Nora hier war und ihr beide irgendwie kollektiv über Michael Sheen gelästert habt, weil wir uns über Good Omen unterhalten habt und Nora meinte, boah, nee, oh, wenn ich sein Gesicht schon sehe, nee, da könnte ich reinschlagen, das geht gar nicht und ich mag den überhaupt nicht. Und dann meintest du so, ich mag nicht, wie er spielt, so, ich bin kein Fan so von seiner Art, wie er so Sachen darstellt. Und da muss ich mal wieder in die Bresche springen und hab mir da gedacht so...
Moment mal, warst du nicht derjenige? Ich werde das raussuchen. Du warst doch derjenige, der gesagt hat so...
Wir haben das alles auf Band, Freundchen,
Martin,
ja.
Michael Sheen und Martin Freeman und so, das ist für dich so eine Sorte Schauspieler.
Die sind beide großartig, ja. Wenn du das so meinst mit einer Sorte Schauspieler, dann unterschreibe ich das immer noch.
Na gut, ich werde
recherchieren. Ihr beide seid über Michael Sheen hergezogen in der Sendung.
Hergezogen.
Ist so.
So wie du über Daniel Brühl oder was?
Nee, nicht ganz so schlimm. Bei dir war es halt so relativ verhalten, dieses, naja, ich bin kein Mega-Fan von ihm, so, er spielt halt immer identisch, so irgendwie sowas hast du gesagt. Aber Noras richtig derbe über ihn hergezogen.
Okay, und jetzt kommst du mit was Geilem.
Und jetzt komme ich mit der Serie Masters of Sex.
Surprise, surprise.
Masters of Sex ist von 2013 bis 2016, es gibt insgesamt 4 Staffeln davon. Und was soll ich sagen, Michael Sheen, so wie seine Partnerin in der Serie, die weibliche Hauptrolle Lizzie Caplan als Virginia Johnson, waren einfach mega großartig. Also schauspielerisch war das auf sehr, sehr hohem Niveau und haben das toll gespielt. Es sind noch andere Hochkaräter dabei. Bo Bridges spielt mit und die frisch gebackene Oscar-Preisträgerin Allison Janney ist dabei. Also ist schon eine hochkarätige Besetzung und es geht um quasi den Nachfolger von dem Sexualforscher Kinsey, der dann irgendwie verstorben ist und jemand, der dann in die ähnliche Kerbe geschlagen ist und eine gewisse Sexualforschungsreihe einer Universität irgendwie ins Rollen gebracht hat, nämlich ein William H. Masters, gespielt von Michael Sheen. Darüber handelt diese Serie. Also sie spielt, dieses Projekt findet statt in den Jahren 1957 bis 1965.
Ja, und ich glaube, das ist ausschlaggebend bei der Nummer.
Genau, es sind so ein bisschen die 50s und 60s und sie erinnert vom Geist ein bisschen an Mad Men. Da ging es ja um eine Werbefirma, aber in einer ähnlichen Epoche auf jeden Fall.
Mhm.
Und Masters of Sex ist nicht, was es klingt. Also wenn jetzt da welche vor den Radios und im Auto sitzen und denken, oh, Bumsen, geil.
Da lerne ich endlich, wie es geht.
Da lernst du endlich, wie es geht. Nee, das ist leider falsch, weil das ist hier auch, wenn es hier natürlich... Ja, leider habe ich. Habe ich leider gesagt?
Ja.
Mach mal leider.
Das ist leider falsch.
Das ist
leider mit derselben falsch. Hoffnung rangegangen und wurde bitter enttäuscht.
Nee, ich war dann doch. Ich habe dann gesagt, okay, die intellektuelle Seite in mir hat dann gesagt, ist auch schön, ja. Eine gute Serie.
Ja, auch schön, ja.
Es gab 2 Golden Globe-Nominierungen und es gab von 53 anderen Awards-Nominierungen gab es insgesamt 6, die gewonnen wurden. Also die Serie wurde in Kritikerkreisen auch hoch gelobt und hast du sie gesehen?
Ich habe fast 2 Staffeln gesehen.
Auf 2 Staffeln bist du gekommen, also ja. Schon ein bisschen mehr als reingeguckt.
Ja, ja.
Was hat dich denn davon abgehalten, die weiterzugucken?
Andere Serien.
Okay.
Ganz einfach. Ich finde, ich habe an der Serie nichts auszusetzen. Ich hätte die sofort weitergeguckt.
Okay, da warst du dann irgendwann mal raus, so wurde es abgelenkt.
Ja, es war einfach eine Timing-Sache.
Timing?
Ja, recht simpel. Ja, weißt du, wenn dann andere Serien kommen, die da irgendwie zwischenfunken und dann bleibt man dort hängen und so weiter.
Okay, Lee hat also die Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege.
Mhm. Deswegen gucke ich mir ja auch so viel an.
Kurz mal eine andere Serie und schon ist alles davon. So.
Ja,
klar. Nee, ich habe sie komplett gesehen. Es gibt, wie gesagt, 4 Staffeln, die sind abgeschlossen und ich kann euch die nur empfehlen. Also das Drehbuch Michael Ashford habe ich auch nochmal geguckt, was die Dame gemacht hat. Von ihr ist noch The Pacific, dieser 10-Teiler. Und die hat ein paar Folgen.
Hast du den gesehen?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe Band of Brothers gesehen, aber tatsächlich The Pacific noch nicht.
Ja, das war ja eben, Bock hat sagen, das war ja so ein bisschen das Sequel zu Band of Brothers, ja.
Ja, habe auch so eine Blu-ray-Box, wo beide halt irgendwie in einer Box drin sind, beide Serien. Und die muss ich noch auschecken, die fehlt mir noch. Ist ja von Steven Spielberg und Tom Hanks auch produziert, wie Band of Brothers, oder?
Ja. Mhm. Soweit ich das in Erinnerung habe, ja.
Zudem hat sie noch ein paar Folgen von 21 Jump Street gemacht, also aber nicht vergleichbar mit Masters of Sex, weil das ist wirklich anspruchsvolle Kost. Das sind die 60s, also wer so ein bisschen so das Szenario mag, die Ausstattung, die Schauspieler spielen sehr gut und zudem ist es einer der besten und großartigsten Vorspannsequenzen, die ich irgendwie in Serien gesehen habe. Die finde ich auch sehr, sehr toll.
Nochmal bezüglich Lizzie Caplan. Die hat ja, wie ich neulich schon mal erwähnt habe, jetzt auch im Boot, also ne, dieser Bavaria und Sky-Serie, quasi als Sequel jetzt zum Film, Ja. Da spielt sie die weibliche Hauptrolle.
Das hast du mir erzählt. Und zudem spielt auch die, die Frau von diesem,
na?
Wie heißt er denn? Na, William H. Masters, der in dieser Serie praktisch die Hauptrolle spielt.
Ja.
Die spielt ja auch damit. Und zwar war das Caitlin Fitzgerald, die ich erwähnt habe bei The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Da hast du nämlich gesagt, die spielt auch bei The Boat mit. Also spielen
die
beide.
Die spielt im Boot mit?
Nee, diese Caitlin Fitzgerald, als ich die erwähnt habe. Da meinst du, ach ja, die spielt aktuell in The Boat.
Was? Sekunde, ich spreche von der deutschen Serie, die gemacht wurde jetzt als Sequel zum Boot.
Genau.
Also dem Film.
Genau.
So, das Boot, die Serie, dort wird Lizzie Kaplan mitspielen oder hat jetzt mitgespielt.
Das gleiche hast du aber über Caitlin Fitzgerald gesagt, als ich über den Film geredet habe und die spielen beide bei Masters of Sex mit. Jetzt ist meine Frage, ob du die beiden verwechselt hast oder ob die beiden.
Ich glaube, du verwechselst gerade was.
Da ist ja schön, dass wir alles auf Band haben und ja, alles einfach nur zurückspulen müssen.
Auch das, wir spulen mal zurück.
Wir spulen ohne Ende zurück und gucken, was Lieder
wir werden das recherchieren.
Bei der Rezension so, gesagt hat.
Weiter bei, ich wollte ja auch nur erwähnen, dass Lizzie Kaplan toll ist und
ich
unter
mag
anderem
sie
jetzt auch das Boot macht.
Ich mag deswegen sie sehr, sehr gerne.
Weiter im Text mit Masters of Sex.
Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also sehr empfehlenswert, wie gesagt, für Dramafreunde und Leute, die die 60s mögen, ist keine Pornoserie, habt keine Angst, aber guckt ihr euch an, es ist fein.
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, weil du es so gesplittet hast, aber für die, die es nicht richtig mitverfolgen konnten, der Titel setzt sich zusammen, weil er halt in der Figur Masters heißt.
Richtig, also seine Rolle heißt William H. Masters und
genau, und deswegen Masters of Sex.
Genau, das sind jetzt keine großen Penisse im Spiel jetzt, was den Namen angeht.
Es geht wirklich nur um die Pioniersarbeit in dem Bereich der Sexualforschung.
Richtig, und gerade in den spießigen 50ern und 60ern musste man sich da gegen einige Instanzen auf jeden Fall durchsetzen, wenn man da irgendwelche Experimente machen will. Also es war ja alles noch ein bisschen spießig und da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, wenn da irgendwie, und das war auch nicht so gang und gäbe, irgendwie seine sexuellen Probleme da irgendwie öffentlich zu machen oder mit irgendjemandem darüber zu reden. Und insofern ist da genug Potenzial für interessante Konflikte. Also ich mochte die sehr.
Ja, ich kann die auch empfehlen.
Das
anhand von
schön
dem, was ich bisher gesehen habe.
Dann klingeln wir mal.
Naja. Yeah.
Auch wenn du jetzt natürlich nicht, so viel davon, also wenn du nur die Hälfte irgendwie davon mitbekommen hast, aber immerhin.
Geil, ne?
Mega. Wir haben hier heute, also komm, wir können ihn erwähnen, oder? Wir haben heute einen tierischen Besucher zum ersten Mal am Start, ja?
Der Louis.
Lee hat seinen Teilzeithund dabei und.
Teilzeithund, das klingt so grausam, ja.
Ja, und er ist
gerade aufgesprungen.
Die Einigungsfahrerklingel ist ihm noch nicht so, die ist ihm noch nicht so bekannt.
Er hat es kurz für die Türklingel gehalten. Man muss da mal gucken, was da geht.
Haben wir ihn schön beim Chillen irgendwie auf dem Teppich, haben wir ihn ein bisschen aufgeschreckt gerade. Witzig. Naja, gut. Vielleicht fällt ja ein paar Mal, dann gewöhnt er sich dran, aber ich bezweifle, dass die Einheitsklingel allzu oft irgendwie ertönt.
Ja, bestimmt nicht.
Ist ja bei uns nie so.
Ja, sonst dreht er hier durch. Aber was heißt das denn nun in Punkten?
In Punkten, okay. Ja. Hier muss ich spontan sein, weil sonst notiere ich mir die immer. Aber ich habe bei den ganzen Serien jetzt keine Punkte gemacht. Insofern mache ich das jetzt mal aus dem Ärmel geschüttelt.
Gefreestyled quasi.
Und gebe...
Gefreistielt.
Ich gebe 8.
Gangster.
8 Gangster.
Genau, ja.
Nee, 8 ist auf jeden Fall eine tolle Serie. Kann ich mitleben mit 8 Punkten.
Ja. Ja, ich glaube, ich wäre auch irgendwo in dem Bereich.
Cool. Dann...
Dann kommen
wir weiter mit dir.
Zu meiner nächsten Serie. Oh ja.
What's Happening?
What's Happening? Es ist schon wieder eine Comedy. Nee, ich mache jetzt mal, weißt du was? Ich mache jetzt mal anders. So, ich wechsle das mal ab.
Ach, jetzt bist du hier so ein bisschen bei dem Genre ein bisschen durchzumischen, ja?
Ja.
Okay.
So Abwechslung und so, weißt du?
Science Fiction jetzt, oder?
Geht in die Richtung eigentlich, ja.
Also, schlecht ins Blaue geraten, oder?
Ja, gut. Vielleicht bin ich da auch einfach nur zu simpel gestrickt.
Das auch.
Ja. Nein, und zwar...
Warte.
The truth. Dabei habe ich es so schön zugegeben. Ach. Naja.
Ich habe es in deinen Augen gesehen, du meintest es nicht von Herzen.
Nee, natürlich nicht. Selten. Weißt schon. Pass auf, die Serie, die ich erwähne, ist, hast du bestimmt schon mal von gehört, wenn nicht sogar gesehen. Es geht um eine französische Serie. Die sogar von, die haben versucht, die zu adaptieren für einen
amerikanischen. Darf ich raten?
Ja, jetzt ist ja schon relativ easy, oder?
Naja gut, okay, jetzt wirst du natürlich wieder so auslegen, dass es sowieso auf der Hand lag.
Naja, weil wie viele französische Serien wurden für den amerikanischen Raum adaptiert?
Ich wollte aber schon raten, bevor du diesen Satz zu Ende gebracht hast.
Ach so, ja, okay. Ab
fairerweise. Ja, nee, mach mal weiter.
Du wolltest auch raten jetzt.
Also ich glaube, es geht um The Returns.
Genau.
Ah.
Beziehungsweise Les Revenants.
Les Revenants.
Nee, Les.
Wie so Casa.
Oui, oui.
Und du redest jetzt speziell über die amerikanische oder um das Original?
Gottes
um Willen, Gottes Willen. Gott, dumme Amis, die alles nachmachen.
Nein, nein, nein. Aber hey, hast du The Returned gesehen? Also die amerikanische Adaption.
Wie bitte? Of course, nur die französische.
Hast du in die englischsprachige Version gar nicht reingeguckt?
Da habe ich nicht reingeguckt, die habe ich mir nicht angeguckt.
Ja, das ist besser so.
Ist vernünftig?
Nee.
Also vernünftig, dass ich nicht reingeguckt habe?
Ach so, habe. Ja, definitiv.
Okay.
Seine Wahl war weise. Wirklich.
Hast du jetzt komplett irgendwie beide Versionen geguckt? Oder
Nein. Also in die amerikanische Version habe ich wirklich nur reingeguckt. Also das hat mir gereicht. Aber,
ob du da, ja. ob die da
die haben halt haben. 1:1 versucht, das Szenario in den amerikanischen Raum zu legen. Und da fehlte so viel. Aber gut, egal. Ich will ja über das französische Original sprechen.
Super.
Les Revenants von 2012.
So lange ist das schon her.
Ja.
Meine Fresse.
Gleich mal vorweg, IMDb-Score von 8,2.
Okay.
Was auf jeden Fall amtlich ist. Es gab 2 Staffeln. Muss man fast schon sagen, leider nur, ne? Weil das wurde gecancelt tatsächlich. Also das hätten die wahrscheinlich lieber anders zu Ende erzählt, aber so war es nun mal.
Auch das unterschreibe ich.
So. Es gab also damit 16 Episoden, ne? Und die Ausstrahlung von der ersten Staffel fing am 26. November 2012 an. Auf Canal Plus.
Canal Plus.
Weh. In Deutschland ging es dann ja erst irgendwie Ende November los. Da erst auf Watch Ever, also Video on Demand.
Okay.
Dann Mai 2014 auf RTL Crime.
Ach, da lief die auch. Ja.
Warum auch immer. Ja.
Okay, da habe ich ja null Durchblick.
Dann aber im September 2014 hat der WDR die auch ausgestrahlt.
Okay.
Und damit Free TV. So. Also für die, die das noch nicht gehört haben, worum geht's? Es ist, es geht um ein französisches Alpendorf, eine kleine Gemeinde, wo bei einem Schulausflug ein Bus aus der Kurve gerät und da Böschung runterfällt und alle sterben.
Alle sind tot.
So. 5 Jahre später taucht eines der Mädchen, die im Bus war, wieder auf.
Und steht auf einmal vor der Tür.
Und steht auf einmal vor der Tür bei den Eltern, ist kein Tag gealtert, hat einen tierischen Kohldampf und weiß von nichts. So, und das ist die Prämisse. Die Toten, manche Tote, die eben durch einen Unfall, Mord oder Selbstmord ums Leben gekommen sind in dem Dorf, kehren nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zurück und wissen von nichts. Also das erfahren die ja natürlich und so weiter und arrangieren sich damit, aber an denen ist auch erstmal nichts groß verändert, außer dass sie eben tierischen Hunger haben und ansonsten kein großes Schlafbedürfnis. Und ansonsten ist erstmal nichts anders.
Also das ganze Szenario ist schon ein bisschen spooky, weil natürlich auch die Hinterbliebenen, beziehungsweise die Leute, die jetzt jahrelang getrauert haben über die Leute und über die Kinder und über die Verstorbenen, natürlich jetzt überhaupt nicht wissen, wie sie jetzt genau mit dieser Situation klarkommen sollen.
Eben.
Das macht die Sache schon sehr interessant. Also es ist ein sehr interessanter Ausgangspunkt.
Und das ist, finde ich, visuell halt so geil erzählt. Man hat bei jeder Einstellung das Gefühl, dass das auch eben so eine Komposition, eine Bildkomposition ist, dass die sich wirklich genau überlegt haben. Schon das Intro ist auch wahnsinnig schön, finde ich.
Ja.
Die Musik untermalt das Ganze schon auch sehr extrem. Also ich weiß nicht, ob du jetzt als DJ von Mogwai schon viel gehört hast.
Er ist irgendwie schottisch. Naja, er macht er so Haus- und elektronische Musik, aber nicht so sphärisch wie für den Film. Also da hat er sich da ist er so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Er macht schon auch richtig auf die Fresse.
Okay. Ja. Aber das finde ich eben sehr konsequent in der Serie, ne? Also, dass die Musik da schon echt sehr zum Szenario beiträgt. Also, die Genren, die angegeben sind bei IMDb, sind Drama, Fantasy und Horror. Kann man schon irgendwo mit d'accord gehen, ne? Weil also es ist stellenweise wirklich unheimlich.
Ja, ich würde schon als Mystery-Serie, kann man schon anlegen, auf jeden Fall das Ganze irgendwie, wenn man das als Genre bezeichnen will. Dann
naja, gut, das Horror. War jetzt ausgerechnet als Genre nicht mit dabei, aber gut.
Also es würde mehr passen als Horror, würde ich sagen. Wenn da Horror draufstehen würde, würdest du es dir auch gar nicht angucken normalerweise.
Ja, kannst geht's mal sehen, ich habe mir eine Horrorserie angeguckt.
Ach so, jetzt ist es auf einmal doch eine Horrorserie.
Da steht ja Horror drauf.
Naja, deswegen sage ich ja, dass es unpassend ist, dass da Horror draufsteht. Ja. Ich würde das jetzt nicht so...
Eben, also deswegen ich auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall sehr spannende Momente, wobei du hast neulich gesagt, Spannung muss ein Thriller sein, ist jetzt hier auch nicht mit drin. Deswegen, man weiß es nicht. So, Fabrice Gobert hat die Serie entwickelt und gemacht.
So, so.
Von dem habe ich aber ansonsten nichts gesehen, weil er wirklich ausschließlich französische Sachen gemacht hat, wie er hier jetzt auch.
Okay.
Es gab ja 2004 schon mal eine TV-Adaption. Le Revenant.
Gab es die?
Ja. Englischer Titel They Came Back. Also das war tatsächlich ein Film von 2004 von Robin Campillo.
Ah ja. War der irgendwie erfolgreich oder?
Nicht groß. Ne.
Hast aber du da geguckt, wie viel der bei IMDb bekommen hat?
Nee, auch nicht.
Okay.
Ist aber bei Fernsehfilmen gibt es tatsächlich auch manchmal welche ohne Bewertung. Also vor allem bei einem französischen. Ne? Geht ja auch erst immer bei einer bestimmten Anzahl los.
Ja, müssen mehr als 3 Leute dabei sein auf jeden Fall, da mitvoten.
Ja. Aber also außer dem Film von 2004 gibt es auch noch einen brasilianischen Roman, auf dem das Ganze basiert. Der ist von 1971. Mhm. Also insofern gibt es wiederum eine Miniserie, die darauf basiert, die 94 in Brasilien rauskam und so. Also mit dem Stoff hantieren die irgendwie schon länger. Aber ich finde, wie es da visuell umgesetzt war, echt ein Highlight.
Okay.
Also ich habe die Serie echt sehr genossen. Also auch die ganze Machart, ne, dass du da so langsam rangeführt wirst und im Endeffekt immer selber nur so viel weißt, wie die Leute in der Serie.
Absolut.
Also man ist dadurch, finde ich, schon sehr drin und dann ist das schauspielerisch, hat es mich stellenweise auch wirklich, wirklich beeindruckt.
Ja, die machen das alle sehr gut.
Also allein dieses erste Ding, was du gerade beschrieben hast, ne, die Tochter steht wieder vor der Tür, die Reaktion der Mutter, wie die das spielt, dass die ihr Kind nach 5 Jahren wieder sieht, von dem klar war, dass es tot ist. Unglaublich.
Ja, ist Wahnsinn.
Und deswegen, also da, die arbeiten ja jetzt auch nicht groß mit Special Effects oder sonst was, ne? Es ist wirklich einfach alles übers Bild und die Stimmung erzählt. Und das eben durch extrem gutes Schauspiel.
Richtig, und dass im weiteren Verlauf der Vater zum Beispiel doch ganz anders mit der Tochter umgeht als die Mutter, ist zum Beispiel auch sehr interessant. Und,
ja.
Also allgemein ist es schon eine Charakterstudie, weil ja viele der Menschen dieser Kleinstadt irgendwie beleuchtet werden und dann irgendwie so ein bisschen deren Werdegang und
genau.
Und deren Vergangenheit auch irgendwie so mit Flashbacks irgendwie teilweise beleuchtet wird. Das ist ganz interessant. Also man wächst so ein bisschen mit den einzelnen Charakteren mit, die jetzt nicht unbedingt irgendwie wenig sind. Also
ja.
Sind schon einige Leute, die da auf jeden Fall irgendwie eine Rolle spielen.
Und das spiegelt sich auch sehr gut darin wieder, dass die Episodentitel ja auch immer einen jeweiligen Namen einer Figur tragen. So, deswegen ist es wirklich, also ihr dürft da jetzt keine Zombie-Serie oder ähnliches erwarten, sondern es ist wirklich eher, es geht echt so um die Charaktere und wie sie sich verändern durch diese Umstände.
Es ist schon primär auf jeden Fall, wie gesagt, es ist primär eine ruhige Serie. Deswegen wollte ich auch gerade sagen, so wenn da jetzt irgendwelche Horrorfans jetzt auf der anderen Seite hängen, die irgendwie hier Splatter und die Körperfresser kommen erwartet, also so ist es auf jeden Fall nicht, sondern es ist definitiv eine ruhige, unterschwellige Bedrohung, die da irgendwie, die wir da verfolgen können.
Ja.
Aber die Serie hat auf jeden Fall einen sehr krasse Atmosphäre.
Und das ist jetzt auch nicht der Mörder-Geheimtipp, ne? Also ihr seht ja, wir haben die beide gesehen, die hat 2013 hat die einen International Emmy gewonnen.
Ja.
Also das haben schon ein paar andere Leute mitbekommen, dass das eine geile Serie ist. Deswegen also die...
Na, also ich glaube schon, dass die Mehrheit da draußen, die uns jetzt zuhört, auf jeden Fall von The Return noch nichts gehört hat.
Und ja gut, dass sie nicht auf Netflix ist oder was. Aber das ist ja jetzt... Nee, also ich meine, wie gesagt... Ja,
hätte doch unser Publikum nicht so ab.
Okay.
It's not your fault.
Ist kein Problem, Lee.
Tut mir leid.
It's not your fault.
Ja, hier, ich breche jetzt hier auch gleich in Tränen aus.
Entschuldige dich bei unseren Leuten.
Ja, es tut mir leid. Habe ich doch gerade schon gesagt.
Okay, so.
So, in der zweiten Staffel geht es dann eben um diesen Staudammbruch, ne, der ja auch im Intro immer wieder so ein bisschen angerissen wird. Alles von vor 35 Jahren und so weiter und die Opfer, die davon zurückkehrten und so. Also die haben, das ging alles echt in eine sehr geile Richtung und dann wurde halt der Stecker gezogen und das finde ich schon einigermaßen schade, weil
leider,
die konnten es wirklich nicht so zu Ende erzählen, wie sie wollten. Und das macht schon immer eine Menge aus. Also vor allem natürlich dann auch bei dem Gefühl, was so hinten raus dann zurückbleibt, ne? Und das war schon so ein bisschen, okay, wäre schön gewesen, wenn es weitergegangen wäre.
Ja, das ist immer schade, aber die Serie an sich ist einfach zu gut, um sie gar nicht zu erwähnen. Also auch wenn das Ende vielleicht nicht so ganz rund ist.
Eben, nee, also diese 2 Staffeln, die kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut gucken. Das ist echt interessanter Stoff.
Okay.
Das war's für mich von Le Revenant.
Okay, du kommst aus Frankreich.
Ouais, ouais.
Ich springe in die Nachbarschaft und gehe nach Italien. Da habe ich nämlich eine Serie gesehen, die durchaus bekannt ist da draußen und nicht wirklich ein Geheimtipp, aber ja. Die ist einfach zu gut, um sie hier nicht zu erwähnen. Das ist die Serie Gomorra.
Mhm.
Gomorra gibt es seit 2014 und jetzt im Jahre 2019 erwarten wir die vierte Staffel, die gerade so ein bisschen Folge für Folge irgendwie rausgeboxt wird in verschiedenen Streamingdiensten. Und ja, Gomorra, wie der Name schon sagt, ist eine klassische Serie mit bösen Buben, mit Mafia, mit bösen kriminellen Machenschaften. Mhm. Und
wobei die Gomorra ist ja eine spezielle Mafia, ne?
Die Gomorra ist eine spezielle Mafia, ist richtig. Sie basiert auf, also die ganze Handlung basiert auf einem Buch von Roberto Saviano, der ist der Autor des gleichnamigen Buchs und der Bursche ist mittlerweile so gefragt, dass er 24 Stunden Polizeischutz benötigt seit 10 Jahren, weil nämlich sein Buch am Anfang noch irgendwie als lustiges Geschenk so unter Mafiosis so hin und her so auf Weihnachtstisch und auf dem Geburtstagstisch irgendwie lag, ist er schon mittlerweile teilweise so ein bisschen im Visier der bösen Buben, dadurch, dass er da schon, dass er das Augenmerk auf diese kriminelle Energie natürlich ein bisschen durch seine Serie auch auf Augen geleitet hat, die halt, wo es halt nicht so nützlich ist für die, okay, jetzt habe ich mich verstrickt in dieser dummen Formulierung.
Nee, aber das war ja auch tatsächlich, das war ja schon mal größer in den Medien auch, dass definitiv der Typ Schutz braucht, weil er da Sachen, Informationen rausgehauen hat, die ihn halt jetzt in Lebensgefahr bringen.
Richtig, es waren halt auch biografische Sachen und reale Personen drin erwähnt, so mit teilweise genannten Namen, wo man aber genau weiß, okay, das geht um die und die Person und die Aktion in Deutschland zum Beispiel ist dann und dann passiert. Also es ist schon einiges, was sich auf jeden Fall tatsächlich so zugetragen hat. Was ich an Gomorra am meisten mag, ist, dass es halt nicht diese gelackte amerikanische Mafia-Serie ist, weißt du, sondern es ist halt wirklich so, du hast halt diese dreckigen Plattenbauten, wo halt irgendwie Drogen gehandelt werden, du hast halt irgendwelche abgefuckten Hinterzimmer, du hast halt so diese italienischen Vorstädte und so und zu denen gucke ich mir die Serie im Original an auf Italienisch, weißt du, mit Untertiteln und das sorgt natürlich nochmal für einen extra Charme, also und zudem hast du einen Buddykill und jeder, der auch nur annähernd irgendwie, auch wenn er nur überhaupt nichts Kriminelles gemacht hat, aber irgendwie in diesen Kreisen da verkehrt oder irgendwie verwandt ist mit irgendjemandem, wirst du reingezogen in diesen kriminellen Sog und niemand ist sicher in dieser Serie. Das ist halt das Krasse so.
Okay.
Also merkst halt richtig, dass egal wie du mit wem was wo zu tun hast, wenn du in dieser Gegend wohnst oder wenn du verwandt bist mit dem und dem Cousin, der irgendwie was mit dem und dem zu tun hat, bist du einfach mal auf einer roten Liste.
Ja, Familie.
Genau, Familie. Und dann hast du ein Problem.
Siehst du, da sind wir wieder.
Ja. It's a Mario. Da sind wir wieder.
Wenn die jetzt in der vierten Staffel sind, wie viele Folgen hatten die ersten Staffeln?
Die hatten im Durchschnitt, glaube ich, immer so 10 bis 12 Folgen.
Okay.
So in dem Dreh bewegt sich das.
Und Episodenlänge?
Die Episodenlänge ist immer so zwischen 45 und 60 Minuten, glaube ich, in dem Dreh.
Ach, die variiert so stark?
Ja, die variiert so ein bisschen.
Okay.
Die sind nicht immer gleich lang. Und du hast noch keine Folge davon gesehen?
Nee, aber steht sehr weit oben auf meiner Liste.
Weil, du hast ja auch gesagt, kein Crime-Fan, aber das fällt ja nicht wirklich drunter, oder? Mit Crime meinst du ja wahrscheinlich dann eher so hier Police und
also
Robin.
Zumal,
und so.
Ich habe auch das Buch gelesen.
Oh, okay.
Ja. Und allein deswegen will ich sehen.
Du warst Fan vom Buch?
Oh ja.
Ja. Also wenn ihr Gomorra da draußen nicht kennt, hat auch bei IMDb 8,7, ist eine mega gute Serie.
Jetzt hast du immer noch nicht erwähnt, wo es spielt. Nur da, du hast nur gesagt, Italien.
Du willst wissen, wo es spielt?
Ja.
Also
es müsste eigentlich Leuten, die auf Zack sind, jetzt eben klar sein wegen Gomorra, aber für die, die es nicht wissen, deswegen meinte ich ja auch, es ist ja eine spezielle Mafia.
Ja, aber die spielt ja nicht nur in Italien.
Nee, aber es geht um die italienische Stadt, wo die herkommen. Das macht ja die Gomorra aus. Es gibt ja sonst, weißt du, ich meine, in Sizilien heißt die Mafia nicht Gomorra.
Nein.
Das ist der Punkt.
Was willst du jetzt wissen? Welche Stadt?
Ja.
Neapel.
So.
Okay.
Hey, könnte man doch einmal erwähnen, oder? Das
naja gut, ich weiß nicht, für was es jetzt wichtig ist, weil spielt keine Rolle. Weil
Mailand, Madrid, Hauptsache Italien.
Ja, na sagen wir mal so, die, war das Rudi Völler?
Nee, ich glaube Möller.
Andi Möller, ja, das war irgendein Fußballer zitiert. Okay, jetzt schlagen sich wieder einige die Köpfe vors Gesicht.
Wo wir wieder hingesprungen sind.
Genau.
Egal. Nein, wir wollten
dann
ja
auch noch den falschen Fußballer, dann auch noch Rudi Völler nennen, so an der Stelle.
Mein Gott, der war auch super.
Nee, aber was ich sagen will, also die Serie schlägt ja auch weitere Kreise und da wird ja auch mit Drogen gehandelt außerhalb des Landes und wie gesagt, die dritte Staffel spielt sogar in Deutschland. Das heißt, es geht weit über diese neapolitanischen Mauern hinaus und da weitet sich der Kreis auf jeden Fall auch auf andere Seiten Italiens aus, auch wenn natürlich die Gomorra an sich aus Neapel stammt ursprünglich.
So, wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Aber was mir gerade aufgefallen ist, dass wir bei The Returned, weil ich ja jetzt gerade den IMDb-Score genannt habe, auch gar keine Punkte genannt haben.
Oh, stimmt. Ich habe, glaube ich, auch nicht erwähnt. Es ist schon wieder, sag mal, wir verpennen hier ja alles. Doch, ich bin eingestiegen mit den 8,2.
Ja, aber deine eigene nicht. Wollen wir das mal nachholen?
8,5.
8,5.
Damit du jetzt, nur damit du verwirrt bist.
Ich mache 8.
Okay.
Also bei The Returned.
Ja.
Bei Gomorra 8,5.
Oh, wow.
Die ist wirklich stark. Die macht Riesenspaß und da sind einige Momente, wo du auf der, wo dir irgendwie so ein bisschen die Chips im Hals stecken bleiben. Also,
wie kannst du nur Chips essen bei Gomorra?
Ja, Entschuldigung, wo mir meine Spaghetti Carbonara im Hals stecken bleiben.
Hallo,
so gut?
Musst du doch irgendwas Italienisches essen.
Ja, na, wenn du um 3 Uhr nachts irgendwie Gomorra guckst, ist nicht so leicht, da Spaghetti Carbonara irgendwo herzukriegen.
Erstmal eine Lasagne anmachen.
Und wenn du die Spaghetti Carbonara irgendwo bestellst beim Lieferservice, dann sind es auch selten richtige Italiener, die
Alter,
zubereitet
haben. Hör mir auf, ey. Also nee, Pasta vom Lieferservice finde ich immer schwierig.
Ja, vor allem um 3 Uhr, also auf jeden Fall
fragwürdig. Ja, das sowieso. Ja, gut.
Also Gomorra, falls ihr es noch nicht kennt, obwohl die halbe Welt auf jeden Fall von der Serie schon mal was gehört habt, vergesst mal euer Haus des Geldes, guckt lieber in Gomorra rein.
Weiß nicht, ob man das wirklich in Vergleich setzen muss.
Ja, das sind dann halt so diese südeuropäischen Serien, die gerade so ein bisschen gehypt sind. Deswegen fiel mir die gerade ein, weil die halt auch nicht so international ist.
Gut.
Alles klar, so viel zu Gomorra.
Okay, dann komme
ich jetzt den Staffelstab weiter.
Mit einer Comedy. Surprise, surprise. Aber es ist auch da wieder, finde ich, etwas, ein bisschen was anderes.
Was zum Arsch ablachen?
Mitunter ja, auf jeden Fall.
Okay.
Und es ist was, mit dem wahrscheinlich mehr Männer als Frauen was anfangen können. Wobei.
Aha.
Ja.
Es geht um Ärsche.
Nein, um Gottes Willen.
Ach, schade.
Das wäre mal geil, eine Serie über Ärsche. Komplett.
Über Big Ass Titties.
Stell es mal vor. Oder so. Ja, wobei, das gab es ja unter Umständen schon in einer versteckten Form. Nein, pass auf, die Rede ist von Man Seeking Woman.
Die, von der habe ich schon mal gehört.
Immerhin.
Die ist mir zumindest nicht unbekannt.
Ja, also der Typ, der das geschrieben hat, da gibt es auch Bücher zu und so, Simon Rich, der hat für Saturday Night Live geschrieben, der hat jetzt vor kurzem auch noch eine neue eigene Serie gemacht mit hier Steve Buscemi, Miracle Workers, weiß ich nicht, ob du davon gehört hast.
Von gehört auf jeden Fall, ja.
Die war auch echt witzig. Und jetzt schreibt er gerade irgendwie an einer Fortsetzung oder beziehungsweise an Willy Wonka. Was das werden soll, ist dann ja wahrscheinlich auch klar.
Ein Willy Wonka Spin-off.
Ja, also halt an einem Film, ne?
Okay.
Gut, aber Man Seeking Woman, also für die, die noch nichts davon gehört haben, es geht um einen jungen Typen, so Endzwanziger, der ziemlich verzweifelt auf der Suche nach Liebe ist, nachdem ihn seine langjährige Freundin verlassen hat. Und da ist es so ein bisschen episodisch aufgezogen, dass er in jeder Episode losrennt, um eben irgendwie ein neues Date hat oder halt einen neuen Versuch startet, eine neue Herangehensweise an eben da sein Liebesglück zu finden. Das Ganze fing 2015 an, 14. Januar war da die Premiere auf FXX. Ne? Also hier diese
FFFX.
FXX.
Okay.
So. Und 7,7 IMDb-Score. Aber, halte ich fest, Rotten Tomatoes 93%.
Da ist eine gewisse Spanne dazwischen.
Ja. So, und
93%, okay.
Ja.
Die übertreiben manchmal auch ihre Rolle. Also die gehen manchmal auf so Filme, 97% ja, oder so, haben so eine, manchmal machen die ja so eine Top 10 so irgendwie so, ja, die besten Horrorfilme des letzten Jahres, wo dann so alle so zwischen 90 und 100% haben. Und ja, da sind Filme bei, wo ich denke, ey, das kann ich
ja sein. Ja, also manchmal ist es abenteuerlich, das stimmt schon. Bei der Serie weiß ich nicht, ob ich bei 93% wäre, aber es ist stellenweise wirklich, wirklich lustig. Mhm. Einfach aufgrund des Themas. Also Jay Baruchel spielt die Hauptrolle, Josh Greenberg. Du kennst Jay Baruchel wahrscheinlich.
This is the End, hallo.
This is the End, Tropic Thunder, ne? Also so eigentlich schon die Comedy-Schiene, aber
so ein schlagsiger Depp,
hat, glaube ich, meistens. Ja, aber hat, glaube ich, auch schon mal was Ernsthaftes gemacht, oder? Nicht nur Comedy.
Ich habe ihn noch nicht in was Ernsthaften gesehen, glaube ich.
Nein, ich auch nicht. Wobei, also eben, ich glaube, dass Man Seeking Woman ist tiefgründiger, als man das auf den ersten Blick denken könnte. So, sein bester Freund wird gespielt von Eric Andre. Den kennen Comedy-Fans auch aus allem möglichen Kram eigentlich. Ich glaube, bei Two Broke Girls hat er eine durchgehende Rolle.
Alter, jetzt klingelt's bei mir, welche Serie das ist.
Ja?
Die wollte ich unbedingt sehen und dann irgendwo gab's sie nicht mehr. Ich glaube, das war bei Sky. Ich habe ja diesen Sky-Stream.
Ja.
Und da war die online, aber irgendwie nur die letzten zwei Folgen. Das heißt, ich konnte die nicht von Anfang an sehen.
Okay.
Und dann war die irgendwann komplett raus. Ist es die Serie, wo er sich auch so mit Wesen zum Date trifft, die es nicht in Wirklichkeit gibt und
so? Ja, nee, das, darauf will ich jetzt eben hinaus. Es ist
okay, dann weißt du zumindest jetzt, von welcher Serie du redest.
Genau.
Okay, super.
Also Simon Rich hat mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die hieß The Last Girlfriend on Earth. Und darauf basiert das alles. Und da geht es halt darum, dass der eben wirklich alles unternimmt, um eben wieder irgendwie glücklich in einer Beziehung zu landen. Mhm. Und das ist eben mitunter mit sehr verzweifelten Aktionen verbunden. So, er, eben sein bester Freund spielt da eine große Rolle, eben gespielt von Eric Andre, der ihn halt dauernd irgendwie helfen will, wobei der ihm, glaube ich, eher zum Sex verhelfen will, als jetzt wirklich in einer glücklichen Beziehung zu landen. Aber der ist halt auf jeden Fall auch auf seiner Seite. Mhm. Brett Lauer gibt's noch. Die spielt Liz. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aus Mr. Roosevelt oder Those People. Ich kannte die davor nicht. Aber der landet eben halt in den absurdesten Szenarien bei seinen Date-Versuchen. Ne? Also das ist auch so ein bisschen das Problem. Gleich in der ersten Folge geht er auf ein Date und dann sitzt da ein Troll.
Habe ich gesehen im Trailer.
Ja. Und das ziehen die knallhart durch. Ne? Und er ist natürlich ein bisschen irritiert von dem Fakt, dass sie ein Troll ist, aber auch da committed und zieht's durch.
Richtig.
Und damit spielen die halt, das ist zum Teil halt so absurd. Und dann gibt es eine Episode, wo er seinen Schwanz verlegt hat. So, also der ist dann nicht mehr dort, wo er ist, dann findet er ihn nicht mehr. Und lauter solche Sachen.
Sehr abstrakt auf jeden Fall das Ganze.
Ja, eben. Also, aber eben im Kern immer irgendwie angelehnt an ein Beziehungsproblem oder halt an ein Problem bei so Dating-Geschichten, wo man auf jeden Fall schon mal irgendwie Erfahrung mitgemacht hat. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Trolle gedatet habe.
Aber du würdest gerne.
Unbedingt. Nein, es geht natürlich darum, dass man halt so, also dieses Sprichwörtliche darin, ne, dass man natürlich auch schon mit Frauen zu tun hatte, die charakteristisch so ein bisschen in die Richtung gehen. Da lacht er.
Charakteristisch in die Richtung eines Trolls.
Ja, Mann, das ist ja auch ein Wortspiel irgendwo, aber du weißt, was ich meine, die haben in der Serie, hast du immer wieder mal Momente, wo du dir denkst, oh ja, Alter, genau so ist es einfach.
Okay, also glaube
ich. Weißt du, diese Unfähigkeit manchmal zwischen Mann und Frau so einfach in gewissen Bereichen.
Allein schon zu kommunizieren wahrscheinlich.
Ja. Ja. Dann geht es in auch einer der frühen Episoden, geht es dann drum um den Neuen von der Ex-Freundin.
Okay.
Und die ist dann nämlich mit Hitler zusammen.
Das klingt auf jeden Fall sehr spektakulär, alles,
und
was dann.
Und dann kommt er halt auf eine Party, wo die beiden sind, ne, so. Und er ist der Jude und ihr Ex-Freund und sie ist jetzt mit Hitler zusammen.
Alter.
Und dann sind die halt
fast
auf so einer
Inhaltsangabe. Alter.
Sind die halt auf so einer Cocktailparty und Hitler witzelt so rum, weißt du, und ist voll der Held in der Meute so und alle feiern den.
Okay. Wie absurd das klingt.
Ja, eben, und es ist voll oft, es ist extrem absurd, aber eben so, und drunter liegt halt was, womit irgendwie jeder was anfangen kann. Und natürlich ist der neue Typ von der Ex, die du noch sehr liebst, natürlich ist es Hitler.
Okay.
Das muss doch der schlimmste Mensch der Welt sein.
Alter. Ja, das stimmt. Okay, ja, die sind alle Hitler.
So. Und vor allem eben für ihn noch als Jude und so. Also es ist, er kommt halt echt in die geilsten Situationen und das ist wirklich, wirklich lustig. Die gibt's über 3 Staffeln und es gibt Momente, wo es abschwächelt, aber gerade hinten raus ist es super. Also es kriegt dann irgendwann mehr so ein bisschen eine Horizontale. Ne?
Horizontale hinten raus. Er muss natürlich wieder Analverkehr mit reinbringen in die Unterhaltung. Dieser Lee.
Ja.
I'm the guy who does his job. You must be the other guy.
Offensichtlich.
Ja, du bist für die Masters of Sex zuständig.
Mhm. Ja, da könnte man jetzt echt Stories auspacken aus dieser Serie, aber das müsst ihr euch echt selbst angucken. Also
die Inhaltsangabe alleine spricht schon für sich, ja?
Eben.
Jemand, der mit einem Troll datet und dann irgendwie seine Freundin, die mit Hitler zusammen ist und jemand, der seinen Penis verlegt, also ist schon.
Deswegen, also seid schon der ersten Episode nicht abgeschreckt, wenn er da mit dem Troll sitzt, weil es wirklich skurril und absurd ist. Mhm. Guckt es weiter, weil das lohnt sich.
Aber man muss schon ein bisschen open-minded sein, so wie es sich anhört. Also,
definitiv.
Das ist jetzt so für Leute, die, keine Ahnung, die jetzt so Dokumentarfilme bevorzugen, ist es wahrscheinlich jetzt nichts.
Ey, selbst wenn du Two and a Half Men feierst, dann bist du bei der Serie völlig raus.
Ja, glaube ich.
Also klar musst du dich.
Weil der Humor zu intelligent ist.
Ja, ja.
Also nichts für unsere Zuhörer.
Ja. Er hat dann auch mit seinem besten Freund, weil das halt so sein Bro ist, ne, und der fühlt sich dann irgendwann tierisch vernachlässigt, weil er dann eben kurz eine neue Freundin hat. Und dann wird der Bro wie so ein Hund behandelt. Ne? Also die bringen den ja auch zum Bro-Shelter und so, wo er dann abhängt mit anderen Bros.
Okay.
Und so, weil der halt nicht von seiner Seite weicht wie so ein Hund. Naja, wie auch immer, wie gesagt, ich will da gar nicht zu groß auf die einzelnen Episoden eingehen.
Ist auf jeden Fall, also klingt auf jeden Fall so wie etwas, was ich mir angucken würde. Und ich habe auch den Trailer damals gesehen und wollte sie sehen, aber hatte nicht die Gelegenheit dazu und hab's dann irgendwie nicht mehr verfolgt, mir die irgendwie anderweitig zu besorgen. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding, das würde ich auschecken.
Ja, mach das.
Wie viel gibst du denn letztendlich?
Naja, also, ne, wie gesagt, 93% bei Rotten Tomatoes, 7,7 IMDb-Score. Ich wäre schon wieder bei 8,5.
Du bist bei 8,5, also genau dazwischen.
Ja. Ist das genau dazwischen? Keine Ahnung.
Es ist ungefähr zwischen IMDb und Rotten Tomatoes.
Ja, also mit 8,5 fühle ich mich sehr glücklich.
Das sind doch auf jeden Fall hier hohe Punkte für einige Serien, die ihr vielleicht noch nicht kennt da draußen.
Highlights. Deswegen Spezial. Hochlichter. Was, wir müssen alles mehr auf Deutsch
sprechen. Absolute Spezial. Das werden wir jetzt etablieren, dass das jetzt nur Spezial heißt. So, und ich habe jetzt auch noch ein Spezial, nämlich eine Serie, die ich euch nicht ans Herz legen will.
Okay.
Und zwar eine Serie, die mich so aufgeregt hat, je weiter sie fortgeschritten ist, dass ich gesagt habe, okay, die muss ich unbedingt mal erwähnen.
Jetzt bin ich gespannt.
Da fällt mir mein Kinokumpel David ein, ja, der auch aufmerksam unseren Podcast verfolgt und der uns auch öfter mal ins Kino begleitet, nämlich mit dem Burschen bin ich schon seit über 20 Jahren irgendwie im Kino unterwegs. Und das ist
schon Kinos?
Das ist so der einzige Typ, der eine größere Filmsammlung hat als ich. Weil der Typ hat an die 10.000 Filme.
Okay.
Und trotzdem hat er bei diesen 10.000 Filmen nichts Besseres zu tun, als gerade komplett alle Stephen King-Verfilmungen und Stephen King-Serien irgendwie durchzugucken, hat er ja neulich mal erwähnt.
Ja, stimmt, hat er erwähnt.
Genau, insofern ist er der absolute Stephen King-Experte.
Für die, die es nicht wissen, nochmal zu gucken. Ne? Also es sind ja nicht Sachen, die er noch nicht gesehen hat, sondern der guckt jetzt halt einfach manche Sachen nochmal.
Richtig, er guckt die teilweise nochmal und da sind auch teilweise auch Trash-Filme bei und so Sachen, die irgendwie $100 gekostet haben, die irgendwie auf einem Stephen King-Buch basieren.
Ja, der hat doch seine Kurzgeschichten aber für einen Euro verhökert, ne?
Für einen Euro, okay.
Ja, für einen Dollar, mein Gott.
Der Typ hat einfach mal auch unheimlich viel geschrieben. So.
Deswegen, also das war ja wirklich so, der hatte dann eine große Sammlung an so Kurzgeschichten, wo es hieß, wenn die verfilmt werden, ne, dann konntest du die halt echt für einen Dollar kaufen. So, weil er die nicht an irgendwelche großen Studios verhökern wollte, sondern eben so.
Also wir sind uns trotzdem einig, dass nicht nur die Werke von Stephen King sehr, sehr schwankend sind von der Qualität, sondern die Verfilmung und die Serien, die daraus gemacht worden sind, erst recht. Also,
ich glaube, ich habe noch nicht ein Stephen King Buch gelesen.
Du hast noch nicht eins gelesen, aber du hast sicher Filme wie Shining und
Gesehen habe ich sehr viele, nein, nur weil du meintest, wir können uns einig sein, dass die Bücher auch nicht alle dolle sind. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich glaube, ich wirklich noch kein Stephen King Buch gelesen
habe. Das ist krass, ich habe einige gelesen.
Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, weil es ist ja dann hinten raus, dann plötzlich jetzt schon wieder hinten raus, dann doch so vieles von ihm.
Der Troll.
Nee, ich meine wirklich, ich habe schon Sachen gesehen, da stand dann plötzlich Stephen King drauf und ich war so, was? Ach so, abgefahren, auch von ihm.
Ja, das stimmt.
Also ich meine wirklich, wie viel der alleine schreibt. Ne?
Der ist ja mittlerweile auch von diesem Horror-Image weg, dass man immer denkt, so, okay, jetzt geht's hier um Horror und Psychopathen oder so hin und her, sondern mittlerweile macht er auch und schreibt auch viel, was irgendwie nichts mit Horror zu tun hat, also immer wieder zwischendurch.
Also gar nicht? Also auch nicht irgendwie mit Spannung oder...
Naja, doch, Spannung schon, aber jetzt nicht so dieses typische Horror-Genre, wo man ihn ja früher mal eingeordnet hat.
Okay, aber er hat jetzt noch keine Comedy geschrieben?
Nee, eine Comedy hat er nicht geschrieben, so weit ging's dann nicht.
Okay.
Aber es gab eine Serie, die auch aus seiner Feder stammt und wo die Idee so ein bisschen von ihm irgendwie stammt und er da die Bücher zugeschrieben hat. Es geht um Under the Dome.
Nicht im Ernst.
Under the Dome?
Ganz kurz.
Ja?
Meine Gurke, über die ich hier sprechen wollte, ist natürlich auch Under the Dome.
Wie geil ist das denn? Wir werden bitte dieselbe Gurke?
Sofort die Klingel betätigen. Und da springt der Hund wieder auf. Jawohl.
Das war so klar. Das war so klar. Er hat wieder in der Ecke gechillt und ist erstmal aufgesprungen.
Ja, Mann, ey, Under the Dome, oh Gott, ich bin ja, ey.
Wie geil ist das?
Sehr schön, dass du die auch so scheiße fandest. Ich habe die erste Staffel gesehen, wie viel hast du gesehen?
Ich habe alle gesehen.
Bist du wahnsinnig?
Wahrscheinlich haben wir hier einen anderen Ansatz. Ich habe mir die ersten drei Staffeln angeguckt und im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, der schon von der ersten abgeschreckt war, fand ich, dass die erste noch einigermaßen unterhaltsam war.
Okay.
Und dass die schlechten schauspielerischen Leistungen und die mäßigen Spezialeffekte irgendwie aufgewogen waren, dass eine gewisse Spannung noch in der ersten Staffel zu merken war.
Aha.
Und deswegen fand ich die grundsätzlich schon ganz interessant. Also war jetzt keine Überserie, aber so 6, 6,5 hätte die erste Staffel wahrscheinlich von mir bekommen.
Okay.
Ich habe dann das Ganze weitergeguckt, habe die zweite Staffel gesehen, habe die dritte Staffel gesehen. Und da, wo du zum Beispiel auch öfter mal erwähnst, dass eine Serie oder ein Film dich hängen lässt oder irgendwie der Regisseur dich halt irgendwie im Stich lässt, Ich habe mich selten so aufgeregt über den Verlauf von einer Serie wie da.
Das ging mir nach der ersten Staffel schon so.
Alter, nee.
Nach dem ersten Staffelfinale. Wir müssen, glaube ich, erstmal erzählen, grob, worum es geht.
Also eigentlich weiß jeder Bescheid, worum es geht, der den Simpsons-Film 2007 gesehen hat, oder? Weil im Grunde ist es die gleiche Story bei dem Simpsons, der Film. Aber erzähl doch mal kurz.
Also es geht um eine amerikanische Kleinstadt, die sehr plötzlich wie unter einer riesen Käseglocke ist. Und also eine unsichtbare, aber undurchdringbare Wand.
Unsichtbar ist sie nicht. Also sie ist durchsichtig.
Okay.
Quasi. Also es ist wie so eine...
Moment sehen die ja nicht. Okay, gut, ja, sie natürlich. Ist durchsichtig. Aber ja, wenn man was gegenschmeißt, sieht man, dass es irgendwo abprallt und so weiter.
Genau.
Jedenfalls kommen die da nicht durch. Und sind unter dieser Kuppel gefangen, halt ne, in Stadt, im Radius dieser Kleinstadt.
Richtig.
Und wissen erstmal nicht, was jetzt passiert.
Genau. Die sind da gefangen und wissen nicht, was hier los, was hier Sache. Und diese Kleinstadt ist dann komplett irgendwie abgeschottet von der Außenwelt.
Genau.
Die Szene ist auch ganz gut gemacht. Also die Kuppel fällt dann irgendwie in die Mitte von einer Kuh oder also die Effekte kann man noch irgendwie durchgehen lassen. Und du siehst halt praktisch auch, wenn so ein Auto gegen die Kuppel fährt, so weißt du, weil halt nicht weiß, dass da die Straße nicht weitergeht.
Ja.
Also die Grundidee ist auch ganz interessant, muss man ja mal sagen.
Ebenso, das war ja für mich auch der Grund, überhaupt diese erste Staffel zu gucken, weil die Prämisse an sich, dass man nicht weiß, wo kommt die her.
Du hörst die Story und denkst erstmal, okay.
Ebenso, was ist jetzt mit den Leuten da drunter und wie kommen die da wieder raus und warum überhaupt dieses Ding?
Ja.
Finde ich eben erstmal an sich schon mal sehr geil.
Das ist richtig.
Aber dann nahm das für mich das Elend seinen Lauf. Und was zwar wirklich schon in der ersten Staffel.
Na, wenn du schon in der ersten Staffel ein bisschen was aussetzen hast, also jetzt ohne die...
Bisschen was.
Brauchen wir die Spoiler-Triangel?
Nee. Weil eigentlich ist es für mich ganz simpel der Fakt, warum ich mich auch bei so Lindelof ganz gerne echt aufrege.
Mhm.
Und,
vielleicht solltest du mal erklären, wer Lindelof ist.
Achso, Damien Lindelof ist der Herr, der Lost verbrochen hat und The Leftovers, World War Z, und tendenziell echt ein Faible hat für beschissene Enden, finde ich, und für vor allem für dieses Ding, dass er mehr Fragen stellt als beantwortet. Ne? Innerhalb der Serie.
Ja.
Und das war für mich der Genickbruch bei Under the Dome. Die haben im Verlauf der ersten Staffel kamen die der Lösung nicht näher, sondern waren noch weiter weg, weil die immer mehr Stuff gefunden haben, der noch mehr Fragen aufgeworfen hat, aber sie nicht wirklich nach vorne gebracht hat.
Mhm.
So, und dann haben die Zini das Staffelfinale so auf, dass man endlich potenzielle Antworten kriegen könnte. Und dann kommen noch mehr Fragen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Fickt euch big time, ich bin raus. Alter, solche Wichser. Das ist wirklich, das ist, ja, wie bei
Leftovers. Das ist eine bodenlose Schweinerei, sagst du.
Ja, da ging es mir einfach so, wie du jetzt gesagt hast, nach ein paar Staffeln. Ich habe mich so aufgeregt, habe mich so hängen gelassen gefühlt, dass ich gedacht habe, ihr...
Wieder mit seinem hängen lassen.
Ja, aber hast du doch eben auch gesagt. Du regst dich dann einfach auf, weil du hast dir die Zeit genommen, dir das anzugucken, weil du diese Fragen beantwortet haben wolltest.
Ja.
Und dann hängst du am Turm. Na super. Hat mich persönlich so abgeturnt, dass ich eben gesagt habe, ich will gar nicht wissen, wie die Nummer ausgeht. Soll mir irgendjemand... kam irgendwann mal ein Kumpel an und meinte so, ach so, übrigens, war so und so. Ich so, alles klar, okay, danke, reicht.
Okay.
Mehr brauche ich nicht.
Ja, konntest du dir dann erklären in einem Satz, ja?
Nee, ich wollte nur wissen, wer die Kuppel dahingestellt hat.
Ach so, okay. Die Simpsons waren's. Ja. Also, ich habe die zweite und dritte Staffel auch noch verfolgt und die zweite Staffel fand ich auch noch einigermaßen unterhaltsam, wenn auch wesentlich schwächer. Und da hat man schon gesehen, okay, die Drehbuchschreiber und die Special Effects Leute scheinen in der ersten Staffel irgendwie ein ganzes Pulver irgendwie verschossen zu haben, weil das sah irgendwie alles nicht mehr so geil aus. Aber die dritte Staffel, Digga. Also die dritte Staffel war sowas von, da wurde nämlich ein gewisser Kniff sofort in die erste Folge und sofort zum Anfang der dritten Staffel reingebracht, wo du komplett verarscht wirst, wo du denkst, Alter, was ist denn das jetzt für eine Serie und eine Story, die überhaupt vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat? Und das hat mich die ganze Zeit und die ganze Staffel über so krass aufgeregt, dass ich gesagt habe, wie kann man mit so einer dummen Story-Idee das Ganze so an die Wand fahren? Und selbst ein Stephen King, der ja erstmal seinen Segen für die Serie gegeben hat, hat sich ab der zweiten Staffel so von der Serie distanziert und verabschiedet, dass er gesagt hat, ey, das hat jetzt nicht mehr viel mit meiner Vorlage zu tun, also mich braucht jetzt nicht mehr zu anderen Dorm fragen, so alles, was nach der ersten Staffel kommt und so weiter, habe ich nicht mehr irgendwie meinen Daumen hochgegeben. Aber selbst
war der denn in der Urautor hat sich involviert?
Nee, außer dass er jetzt irgendwie die Vorlage liefert hat, nicht. Aber er selber hat bestätigt, dass die zweite und dritte Staffel so von seinen Ideen abgeweicht ist und so wenig mit dem Buch zu tun hat, dass er da auch in Interviews gesagt hat, damit will er jetzt nicht irgendwie zu tun haben. Also das sind alles die Ideen von den Autoren, auf deren Mist das gewachsen ist.
Ja.
Du weißt auch, was ich ganz interessant finde, wenn du bei Amazon zum Beispiel auch so die Rezension aufrufst, hast du ja auch diese gewissen Prozente und die Leute, die dazu so ein bisschen ihr Senf zugeben. Und das habe ich mir mal rausgeschrieben. Also
sind das nicht Sterne bei Amazon?
Genau, es sind Sterne.
Ja.
Und bei der ersten Staffel haben noch 47% 5 Sterne gegeben und 15% 1 Stern. Bei der zweiten Staffel waren es sogar mehr, da waren 52%, die 5 Sterne gegeben haben und 7%, die 1 Stern gegeben haben. Bei der dritten Staffel hat sich das komplett gedreht.
Mhm.
Da haben diese 5 Sterne nur 19% irgendwie verteilt und 46% haben 1 Stern gegeben.
Oh shit.
Also alleine schon die sind bei mir, dass du siehst, okay, die dritte Staffel ist jetzt komplett in eine andere Richtung gegangen, wo du denkst, Alter, hier wurden irgendwie auf Hautruf irgendwelche neuen Charaktere irgendwie eingeführt und Zeitsprünge, die einfach mal
haben
null
die das,
irgendwie zur Serie gepasst haben.
Haben die das denn zu Ende erzählt in den 3 Staffeln? Nee, oder wie viel waren es?
Ja, es waren 3 Staffeln.
Ja.
Die haben es zu Ende erzählt, aber da hast du schon sämtliches Interesse verloren. Also in der letzten Staffel kommt wieder so etwas wie Spannung auf, aber da hast du schon jegliches Interesse verloren. Also die zweite und dritte Staffel haben sowas von dieser Ursprungsidee in die Tonne gekloppt, weil die schlechten schauspielerischen Leistungen und die mäßigen Spezialeffekte, fand ich, hat man in der ersten Staffel noch durchgehen lassen, weil die erste Staffel ja noch einigermaßen spannend war.
Mhm.
Aber bei der zweiten, dritten, wenn die Spezialeffekte abrutschen, die Handlung scheiße wird, dann merkst du halt auch erst, wie scheiße die spielen und wie schlecht die Serie, mal abgesehen von Dean Norris irgendwie, der da irgendwie so ein bisschen eine Konstante ist über alle 3 Staffeln, wo ich sage, okay.
Ja, der so ein Highlight ist, okay.
Ja, er spielt so ein bisschen so das Arschloch der Serie und.
Ja, für mich spielt er auch immer sehr ähnliche Rollen. Also war nicht groß anders als bei Breaking Bad oder. Also, ja.
Wenn ich jetzt Dean Norris erwähne in 3 Wochen, dann sagst du wieder, nee, ich habe nichts Schlechtes über ihn gesagt.
Okay.
Das ist mein Lieblingsschauspieler. Also merkt ihr jetzt die Stelle, wo du über Dean Norris hergezogen ist, dass er einfach die gleiche Rolle spielt. Ich fand, im Gegensatz zu den anderen CSI-Gesichtern und wem man da noch so alles sieht,
okay,
war er schon schauspielerisch definitiv das Highlight und auch der bekannteste von der Besetzung.
Ja, okay.
Alles andere fiel dann halt auf. Also wo die Spezialeffekte nicht mehr so geil waren und wo die Spannung halt irgendwie keine Rolle mehr spielte, da fällt in der dritten Staffel natürlich auch auf durch den Storyverlauf, dass du denkst, Alter, was für ein Scheiß. Und wie gesagt, die erste Staffel hätte von mir wahrscheinlich noch 6 Sterne gekriegt und dann ist das Ganze in den Keller gerutscht. Und
heißt, Staffel 3 wäre bei wie viel Sternen? Punkten?
Also ich sehe es als Gesamtbild.
Ja gut, klar.
Wie gesagt, Staffel 1 hätte 6 bekommen, Staffel 3 hätte wahrscheinlich 3 bekommen oder so. Also dadurch, dass irgendwie die ganze Serie damit reinspielt und man sagen kann, wenn das ein langer Film ist, wurden die kompletten letzten 2 Drittel irgendwie verkackt.
Mhm.
Da gebe ich hier irgendwie 4, 4,5.
Merkst du was?
Nee.
Ich habe alles richtig gemacht.
Ach so, indem du nicht weitergeguckt hast.
Ja.
Ja, gut.
Aber ich habe mir offenbar das beste Drittel angeguckt und das fand ich schon scheiße.
Ja, das stimmt. Man muss sich auch ein bisschen selber überzeugen. Und zudem fand ich ja den Ansatz ja ein bisschen besser als du. Insofern war ich ja ein bisschen motivierter, weiterzugucken.
Nee, den Ansatz, wie gesagt, also die Geschichte, den Ansatz fand ich ja auch super. Und
ich fand ja die Umsetzung auch okay.
Ne, ich fand auch, dass das unterhaltsam gemacht war.
Mhm.
Nur inhaltlich, also für den dramaturgischen Verlauf, so dass ich noch Bock hatte auf eine zweite Staffel, sind die irgendwie einen Schritt vor und gefühlte 15 zurück.
Ja, du bist aber auch ein bisschen anti, also ich teile ja deine Einstellung nicht, so was David Lynch Filme angeht oder was Lost angeht oder auch The Leftovers, was ich großartig finde. Ich finde es gut, wenn ein Film oder eine Serie auch mal Raum lässt für Eigeninterpretationen, die irgendwie nicht so direkt auf dem Serviertablett sind. Wo man jetzt nicht unbedingt weiß, okay, das muss jetzt unbedingt so und so erklärt werden. Der Filmemacher denkt sich schon irgendwas dabei, also, wenn er bestimmte Bilder irgendwie hinstellt.
Ja, guck mal, ich...
Also dieses Fragen stellen,
beim besten Willen
die nicht
so
beantwortet werden, finde ich jetzt nicht negativ.
Ja, aber es ist beim besten Willen nicht so, als könnte ich nicht mir meinen Teil interpretieren. Ich meine, ich mochte Interstellar so, ich glaube, das funktioniert ohne Interpretieren nicht. Oder Tree of Life. Oder wie auch immer. So, es gibt natürlich Filme, den kann ich mehr abgewinnen als das, was mir in der Handlung erzählt wird.
Mhm.
Trotzdem ist es doch für mich, also für mich ist es ein Riesenunterschied, ob ich mir eben was angucke und mich für die Prämisse interessiere und dann mich völlig verarscht fühle, weil es irgendwie gar nicht mehr um diese Prämisse geht.
Mhm.
Weil dann kann ich eben aussteigen oder mir halt was anderes angucken, aber also mir gibt das nichts, dann auch am Ende eben nicht zu erfahren, wie bei jetzt The Leftovers, dass es nie drum gehen wird, wohin sind überhaupt diese Leute verschwunden.
Das kann jetzt natürlich auch mehrere Rollen spielen. Also du weißt natürlich nicht, ob die dritte Staffel so konzipiert ist, dass sie auch wirklich so
geändert ist. Nein, Lindelof hat in einem Interview gesagt, dass es zu keinem Zeitpunkt darum gehen wird, wo die hin verschwunden sind und ob die zurückkommen und so weiter.
Finde ich nicht schlecht.
Ey, also wenn die Prämisse das ist, dass so und so viele Leute einfach verschwinden, dann will ich wissen, wo die hin sind.
Okay, du wolltest es wissen.
Ja.
Für mich war das trotzdem eine sehr gute Charakterstudie mit super Schauspielern, die natürlich alleine schon deswegen mit Underdome nicht zu messen ist, weil,
nee, ich will die,
weil
ja
die Serie gut besetzt ist und einfach mal in guten Bildern und das ist
ich will bei Under the Dome auch nicht jedem Schauspieler unterstellen, dass er kein guter Schauspieler ist. Darum geht es überhaupt nicht. Nee, also bei Under the Dome war es für mich einfach das Problem, dass eben viel zu viele Fragen aufkamen, die nicht beantwortet wurden. Und anstatt dass Fragen beantwortet wurden, hast du immer noch mehr Fragen gestellt bekommen.
Ja, dieses Prinzip aber finde ich jetzt, wie gesagt, nicht negativ bei einer Serie. Bei Under the Dome war es absolut behindert, weil die ganze Serie vorne und hinten nicht gestimmt hat.
Ja, aber ich finde, selbst wenn man mit dem Konzept arbeitet, dann muss man sich zumindest für die Staffel so einen Bogen überlegen, dass du am Ende der Staffel einen Tick weiter bist als am Anfang der Staffel.
So würdest du es machen. Naja. Das heißt aber nicht, dass es, wie soll ich es erklären so? Also ich finde es zum Beispiel nicht schlecht, dass eine Serie dich teilweise so mit Fragezeichen irgendwie zurücklässt. Für mich ist es nicht negativ. Ja. Für dich ist so ein bisschen dieses Hängen lassen.
Es geht um die Gewichtung, weißt du, dass wenn du schon mit einer großen Frage einsteigst,
ja,
dann finde ich es ungeschickt, wenn du am Ende von der ersten Staffel mit noch mehr Fragen dastehst. Und dann, wenn es sehr offensichtlich hinten raus, hat es dann ja mal gar nicht mehr funktioniert.
Okay.
Also nach dir jetzt, ne? So, ich habe ja nicht weiter als die erste Staffel
geguckt. Ja, absolut. Also bei Under the Dome unterschreibe ich das alles, aber das trifft nicht auf alle Serien oder auf alle Filme zu, die ich meine.
Das, so sage ich das ja auch gar nicht. Ist aber auch egal.
Absolut. Aber wir sind uns einig, es ist eine Gurke letztendlich. Wie viele Punkte gibst du jetzt für die erste Staffel?
Also mehr als 4 fällt mir echt schwer.
Also wir sind zwischen 4 und 4,5. Das heißt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, die Realverfilmung von dem Simpsons-Film euch nochmal anzugucken, irgendwie in Serienform und euch Under the Dome anzutun. Also David macht sowieso, weil der zieht alle Stephen King-Sachen durch.
Wie findet er die denn? Weil so als krasser Stephen King-Fan kann man dem ja vielleicht ein bisschen mehr abgewinnen. Weiß ich nicht.
Vielleicht, ja. Aber ich meine, du hast ja auch teilweise so diese 80er Jahre Rear M und so diese Trash-Filme von Stephen King und selbst den kannst du ja was abgewinnen, weil die ja noch so ein bisschen diesen 80er-Flair und diesen Trash-Faktor haben. So. Aber wenn eine Serie einfach nur schlecht ist, so, weißt du, und irgendwie und einfach mal überhaupt nicht up-to-date, das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, es gab doch immer diese Sat-1-Serien, so irgendwie dieses Eureka und diese ganzen Vorabendserien, wo du denkst so, hier so auch hier Xenia und so, weißt du, es ist so ein bisschen so, da steckt ja auch nicht viel Budget drin. Und das erinnert so ein bisschen, und Under Dome erinnert so ein bisschen an diese Serien, die man sich vielleicht so...
Das war übrigens RTL.
Entschuldigung, Sender hier in...
Ich sag ja nur, die hatten doch so einen Samstag-Helden-Samstag oder sowas.
Da haben sie so eine Serie gebracht, ja.
Ja, mit Herkules und Xena und dem ganzen Shit.
Ja, das habe ich alles nicht verfolgt. Das
ja, ich auch nicht, aber aus. Ich meine, Lucy Lawless und so.
Ja,
die Lucy war damals war die ja hoch gehandelt.
Das ist richtig.
Nee, aber mehr als 4 Punkte fällt mir schwer für Under the Dome. Das
also dann sind wir zwischen 4 und 4,5 Punkten und können die Serie somit offiziell nicht empfehlen.
Genau. Weißt du, was abgefahren ist? Rotten Tomatoes.
Ist bei 90%.
90 nicht, nee, aber in meinen Augen trotzdem viel zu viel. 69.
Oh, okay.
Das nicht wäre ohne. Ja ein guter Durchschnitt, aber der IMDb-Score ist auch bei 6,6.
Der ist 6,6, ja. Der ist jetzt auch nicht schlecht. Also 6,6 ist ja durchaus ein...
Ja, das kommt halt auch in Richtung von den 69%, also irgendwas...
Ja, ich wundere mich halt auch, dass die... dass, wie gesagt, bei Amazon die Tendenz der zweiten Staffel ja auch ein positiver ist als bei der ersten Staffel, wo ich dachte, okay, da sind schon einige Schwächen definitiv, die waren nicht mehr ganz so gelungen wie die erste, fand ich. Also, obwohl die erste jetzt auch nicht gelungen ist, aber
nee.
Die war noch einigermaßen unterhaltsam und die zweite ging schon so ein bisschen bergab, aber konnte man noch sehen. Ja. Aber die dritte, wie gesagt,
ich hab's die drauf
zerstört
geschoben.
Dann den kompletten Durchschnitt.
Also ich habe es bei mir tatsächlich drauf geschoben, dass es einfach für den Mainstream produziert wurde. Und ja. Mir das eben an vielen Stellen zu langatmig war und sich eben die Handlung nicht vom Fleck bewegt hat. So.
Du bist dann eher für Serien, wo sich die Ex-Freundin mit Hitler trifft.
Ja. Wobei, anderes Genre. Und deswegen komme ich jetzt zu meiner nächsten Serie, würde ich sagen.
Mhm.
Und das ist auch wieder ein anderes Genre. Laut IMDb, Drama, Horror, Thriller. So, die Rede ist von The Strain.
The Strain.
Kennst du?
Guillermo.
Hast du gesehen?
The Strain habe ich gesehen, eine Staffel lang.
Und dann hast du aufgehört?
Dann habe ich aufgehört aus freiwilligen Gründen.
Faszinierend.
Weil das ist tatsächlich eine der Serien, wo ich gesagt habe, nicht besonders motiviert, jetzt weiter zu gucken.
Wow.
Aber kommen wir gleich zu.
Finde ich krass, ja. Aber ist für mich natürlich wirklich ein absoluter Tipp.
Okay.
Ich habe auch schon festgestellt, ich habe die schon dem einen oder anderen Freund empfohlen. Und
polarisiert?
Ist polarisiert total. Mhm. Also so gesehen wundert es mich fast, dass du eine Staffel geguckt hast, weil die Leute eben, die ich kenne, die nicht gut fanden, die haben die gleich so, was ist das für ein Scheiß? Wobei ja, schon auch alle mit dem Zusatz, ich kann mit dem Genre nichts anfangen, ne?
Na, das kann man nicht behaupten. Aber und
nein, jetzt bei dir nicht, aber bei denen war das so. Also ne, die nicht gut fanden, die haben gesagt, das ganze Genre ist nichts für mich.
Okay, ja gut.
So, und wie Guest es schon kurz angerissen hat, Guillermo del Toro hat diese Serie zu verantworten. Und der Herr hat ja schon einen sehr eigenen Stil und den muss man mögen, finde ich.
Ja, durchaus.
Also hier ist es ein bisschen, geht es nicht so in die Richtung von dem, was er sonst macht. Deswegen ist die Entstehungsgeschichte bei dem Ding auch relativ interessant, finde ich. Also erstmal vorneweg. The Strain hat, es gab insgesamt 4 Staffeln, 46 Episoden. Das Ganze ging 2015 am 29. Juli los auf unserem Lieblingssender FX.
Ist die mittlerweile durch?
Ja.
Okay, also es bleibt bei diesen 4 Staffeln.
Es bleibt bei den 4 Staffeln, die haben das Ding auch wirklich zu Ende erzählt.
Ah ja.
Und das ist eben was, das haben wir vorhin schon kurz angerissen, ne? Es macht schon einen großen Unterschied, ob eben eine Serie wirklich zu Ende erzählt werden durfte, also auch von Seiten der Filmemacher, oder ob da halt irgendwann von Senderseite ein Stecker gezogen wurde. So, und hier war die ganze Herangehensweise schon so, dass klar war, die dürfen das dort machen und zu Ende erzählen. So, weil Del Toro hat 2006, hat der The Strain schon als Serie gepitcht, damals bei Fox. So, dann gab es eine Weile Verhandlungen, die dann aber abgebrochen wurde, weil da gibt ihr das. Der Präsident von Fox wollte daraus eine Comedy machen.
Was? Okay.
Ja. So viel zum Genre, ne? Also ihr habt es gehört, Drama, Horror, Thriller. Der Präsident von Fox wollte eine Comedy draus machen.
Ja, diese Filmproduzenten haben teilweise abstruse Ideen, oder?
Ja gut, es war jetzt ein Sendertyp, aber trotzdem, ja. Also es ist sehr strange, weil, also wenn ihr davon auch nur ansatzweise was gesehen habt, die Vorstellung, dass das eine Comedy ist, ist völlig absurd. Weil es ist stellenweise wirklich düster, also es ist komplett düster eigentlich und es ist stellenweise krass unheimlich und das Horror verdient hier schon auch so ein bisschen, finde ich, also ist hier nicht fehl am Platz.
Aber so ein paar fesche, ironische Sprüche und so fallen ja schon ab. Hier und da.
Ja, aber die sind doch, also jetzt mal so auf die Gesamtwirkung gesehen, drücken die das Genre nun wirklich nicht in die Comedy-Ecke.
Nee, Comedy wäre auf jeden Fall zu viel, aber ist jetzt, also so ein bisschen Augenzwinkern ist schon dabei.
Ja. Jedenfalls hat er dann eben, nachdem klar war, Fox wird das nicht machen, so wie er sich das vorstellt, ging es darum, dass er das erstmal ausschreiben wollte, weil es gab, zu dem Zeitpunkt gab es nur ein kurzes Treatment. Und dann hat ein Agent vorgeschlagen, dass er daraus eine Romanreihe macht. Mhm. Daraufhin ist Del Toro zu Chuck Hogan hingegangen, mit dem er das Ding schlussendlich gemacht hat, wollte mit ihm eben zusammenarbeiten, um diese Romanreihe zu schreiben, weil er halt überhaupt keine Erfahrung mit forensischen Romanen hatte. Und er wollte aber unbedingt, dass die Vorlage für diese Serie, die eben diese Buchreihe werden sollte, dass die schon diesen CSI-mäßigen Realismus drin hat, dass man den einfach spürt, weil er das so ein bisschen abheben wollte. Ne? Also er hat es auch so mit Stokers Dracula verglichen und so. Es geht halt so ein bisschen darum, dass diese Sachen, die da irgendwie blutig sind und so, dass das halt möglichst realistisch dargestellt wird, um eben so ein bisschen diesen Alltagsrealismus oder was du eben so bei CSI erlebst, dass das so immer mitschwingt, weil es ja genremäßig schon eben komplett Science-Fiction, fast schon Fantasy ist, ne? Weil es geht unterm Strich um Vampire.
Das kann man so sagen.
So, dazu mehr gleich. Also wie gesagt, jetzt zur Entstehungsgeschichte. Dann hat er sich also mit Hogan zusammengetan und die haben diese Buchreihe geschrieben.
Das ist ja gar nicht sein Genre, oder? Weil er hat doch damals die...
Was meinst du?
Er hat doch damals die das Buch geschrieben, auf dessen der Film The Town zum Beispiel beruht, mit Ben Affleck damals, den er inszeniert hat.
Chuck Hogan meinst du?
Der ist von Chuck Hogan.
Genau, ja. Das ist auch der Grund, warum der Del Toro auf ihn zugegangen ist.
Ach so, okay. Ja. Weil Vampir-Genre und so ist ja dann schon eine andere Nummer.
Nee, eben, aber der hatte dieses Prince of Thieves geschrieben.
Genau.
Und daraus wurde dann The Town gemacht, ja. Aber eben in der Kombi haben die dann tatsächlich auch komplett auf Handschlagbasis, ne? Also gab es keinen Vertrag oder irgend sowas.
Okay.
Die mochten sich, haben sich zusammen hingesetzt und haben eben angefangen, diese Romanreihe zu schreiben. Mhm. Haben 2009 dann auch tatsächlich The Strain als erstes Buch für eine Trilogie rausgebracht. Dann kamen sofort die Angebote der Sender, die Adaptionsrechte zu kaufen. Und das ist ziemlich geil, weil Del Toro und Hogan waren sich einig, dass die haben überall Nein gesagt, weil die gesagt haben, wir wollen nicht, dass jetzt eine Verfilmung zum jetzigen Zeitpunkt unseren Schreibstil beeinflusst. Mhm. Wir wollten das Ding also zuerst zu Ende schreiben, haben das auch so gemacht, haben dann eben 2010 The Fall rausgebracht und 2011 The Night Eternal. So, und diese Romantrilogie diente als Vorlage für die komplette Serie The Strain.
Okay.
Und die wollten sie eben auch so von Anfang bis Ende erzählen können. Und nachdem eben schon nach der ersten Ausgabe des Buchs die Anfrage sehr groß war von den Sendern, konnten sie sich dann also hinten raus halt aussuchen. So, und sind dann eben bei FX gelandet, weil die eben versprochen haben, dass sie es
so umsetzen
können und auch eben zu Ende erzählen können, wie sie das wollen.
Okay.
Zum damaligen Zeitpunkt hat sich auch der Chef von FX so echt weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, du, das wird so viele Episoden, wie es werden, weil wir erzählen das zu Ende.
Mhm.
Das war schon ziemlich nice, vor allem, weil ich persönlich das halt echt mochte. Also vor allem auch, dass es filmisch einen Verlauf nimmt. Also es behält nicht den Stil, den es am Anfang hat. Weil am Anfang hast du ja wirklich, also vielleicht erzähle ich kurz was zur Handlung, ne? Weil sonst blickt man gar nicht mehr durch.
Mach das.
Es spielt in New York, es landet ein Flugzeug, wo plötzlich auf dem Runway alle Passagiere tot sind. Und klar, dann kommt die Polizei und FBI und wer nicht alles und eben auch CDC, also wie heißen die auf Deutsch? Die sich mit Seuchen beschäftigen halt, ne? Also wenn irgendwelche Viren ins Land gebracht werden, so, kommt quasi das Gesundheitsamt oder eben die entsprechende Stelle jetzt in den USA, das CDC, kommt dahin, mhm, und riegelt erstmal alles ab und wird erstmal festgestellt, ob es eine Quarantäne geben muss und so weiter und ob das um eine Verbreitung von einem Virus zu verhindern. So, und das Ganze ist natürlich sehr dubios, weil wie gesagt, an Bord plötzlich alle tot und es ist aber erstmal finden die nichts und so und dann ist klar, dass alle, die da irgendwie mit in Kontakt gekommen sind, früher oder später auch krank werden und es sind viele, wie ich finde, ziemlich ekelhafte Dinger im Einsatz, die dann so langsam, aber sicher Aufschluss darüber geben, wer infiziert ist und wer nicht.
Mhm.
Ne, also es sind so kleine Würmer, die sich unter die Haut bohren und alles in so einer milchigen Flüssigkeit und das ist alles ganz schön widerlich. Die haben damals ja auch die erste Staffel mit so einem Poster beworben, hast du bestimmt mal gesehen, ne? Dieses Bild von dem Cover, dieses Auge, wo der Wurm drin steckt. Und das gab es halt auf riesen Billboards. Da gab es dann Klagen in den USA, weil die Leute am Highway halt völlig durch den Wind waren, weil die das alle so ekelhaft fanden. Dann mussten die knallhart neue Schilder drucken und so. Also die Werbenummer, die ging da so ein bisschen nach hinten
lächerlich.
Los. Aber wirklich lächerlich.
Die sollen dir mal 2 Stunden gegenüber sitzen, ja?
Ja, siehst du? Kannst du auch gleich klagen.
It's not your fault.
Oh, danke.
It's not your fault.
Oh, ist kein Problem.
So. Du hast die erste Staffel gesehen und mochtest die nicht. Das finde ich jetzt gerade schon mal echt faszinierend.
Ich fand sie mäßig unterhaltend und also ich weiß nicht, ob ich jetzt vorweggreifen soll, aber ich mochte auch die komplette weibliche Besetzung nicht.
Ja, also gut, man muss dazu sagen, dass die weiblichen Figuren in der ganzen Geschichte, also die sind, kann man leider echt vernachlässigen, weil die sind eigentlich sowieso nur da, um die männlichen Figuren zu bedienen. Das ist wirklich ein bisschen altertümlich und Klischee.
Porno, aber...
Ja, aber da hat doch, ach Gott, da gibt's doch Statistiken ohne Ende, dass jetzt, wenn heutzutage ein Film rauskommt, ne, inwiefern die weiblichen Figuren eine eigene Funktion erfüllen oder inwiefern die nur da sind, und um eben die männlichen Protagonisten irgendwie
in der Handlung voranzutreiben.
Das ist hier schon echt übel, also die weiblichen Figuren, die kommen nicht unbedingt gut weg, aber ich finde trotzdem, also gut besetzt, ich mag das echt gerne, Corey Stoll spielt die Hauptrolle. Den kennen viele wahrscheinlich von House of Cards, ne? Erste Staffel.
Auch von Lost.
Lost, ja. Mhm. Ant-Man, den mochtest du nicht so, aber für diese Besetzung entscheidend.
Das ist ein cooler Schauspieler, ich mag den.
War tatsächlich Midnight in Paris, seine Performance, die hat hier den Ausschlag gegeben. Dann David Bradley, den die meisten wahrscheinlich aus Harry Potter kennen, ne? Dieser richtig alte Typ.
Dieser richtig alte Typ, auch einer, der bei Game of Thrones übrigens eine Rolle spielt.
Ja, stimmt.
Da spielt er auch mit.
Da hat er auch mitgespielt und ursprünglich sollte seine Rolle ja John Hurt spielen, hat das im Piloten auch gemacht, aber dann gab es wie immer irgendwie Terminprobleme und so weiter. Konnte da nicht weitermachen und deswegen ist er dann eingesprungen.
Okay.
Ja. Ähnlich mit der Rolle von dem Vasili Fett. Die wird ja gespielt von Kevin Durant. Mhm. Da hatte beim Schreiben Del Toro seinen Go-To-Guy auf dem Schirm. Ron Perlman sollte das ursprünglich werden.
Ah ja.
Ja, und dann, wie es aber so ist, ist es Kevin Durant geworden.
Okay.
So, und der tatsächlich ist Ron Perlman aber der Erzähler der Audiobücher von den Strain-Büchern.
Ach krass, also wurde er trotzdem ein bisschen involviert.
Genau, insofern durfte er da trotzdem mitmachen. Ne?
Ja, eine coole Stimme, Ron Perlman. Also der,
ja, ich finde auch ein geiler Schauspieler. Also klar, eine sehr auffällige, markante Fresse, ne? Mhm. Aber ich mag den total gerne als Schauspieler. Und das Coole ist halt, und ich finde, das merkt man einfach auch, wenn man die Serie guckt, Guillermo del Toro ist sehr detailverliebt. Mhm. Und hier ist wirklich bei jeder Einstellung und bei jedem Monster, was da so auftaucht, ist einfach alles bis ins Detail schön gemacht. Und halt trägt seine Handschrift, finde ich, und das spürt man. Mhm. So, weil sonst, ne, also bei anderen Serien, wie jetzt zum Beispiel, was wir eben besprochen haben, Under the Dome, steht Stephen King drauf irgendwo, aber also das Gefühl hast du noch nicht mal in der ersten Staffel wirklich, dass da irgendwas mit Stephen King zu tun ist, hat. Was habe ich gerade
zu tun hat.
Ja, zu tun hat.
Kein Problem, der Ausländer ist hier, um dich zu korrigieren.
Danke, danke, danke. So, und hier haben die eben den Vorteil gehabt, dass sie viel, viel Zeit hatten oder sich viel Zeit lassen konnten, ne? Und deswegen war das auch schon alles geschrieben, bevor es mit dem Drehen losging. Hatten wir ja vorhin schon mal, das ist nicht üblich. So. Und Del Toro hat ja auch Regie geführt, was bei so einer Serie auch nicht wirklich üblich ist. Mhm. Witzig finde ich ja, dass der Soundtrack von dem Ramin Djawadi ist, ne? Der Typ, der die Game of Thrones Musik auch komponiert hat.
Ach, von
ihm
ist der, okay.
Ja, aber die sind ja nur irgendwie diese zwei Töne. Also ich kann da eh nicht so wirklich, mag sein, dass der sonst auch noch den Score gemacht hat, aber die Titelmelodie ist ja wirklich nur so ein komisches, so zwei Töne.
Okay.
Naja. Ich meine, viele wissen ja auch nicht, dass Del Toro Blade 2 gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Und diese Kreaturen, die hier in der Summe Strigoi genannt werden, was übrigens tatsächlich ein altes Wort ist, ne? Also ein rumänisches Wort, was diese bösen Geister bezeichnet, die aus dem Grab aufstehen und so weiter. Mit einem Bedürfnis, Blut zu trinken, also unterm Strich Vampire. So, aber das ist halt dieses Strigoi, benennen die immer.
Wie Lee gleich so zwei Oktaven tiefer redet, so wenn er über Vampire redet.
Ist das so?
Da hast du gleich so deine Horrorstimme, hast du halt mal so aufgelegt. Krasser Typ.
Ja, trinkt Whisky und so.
Weißt kommt du? Die Schauspielausbildung zum Vorschein.
Total. Nein, jedenfalls ist Strigoi, das ist doch auch in der ersten Staffel schon so, wenn du die gesehen hast, so benennen die halt diese Viecher. Ne? Und optisch erinnern die ja schon ein Stück weit auch an Blade 2. Und der Witz ist, das liegt
mit dem Kiefer.
Genau, die Nummer mit dem Kiefer, ne, der sich da so ausklappt. Mhm. Und es war halt, es ist ein uraltes Konzept von Del Toro. Das Konzept von diesem Strigoi. Mhm. Das hat er schon als junger Typ entwickelt, weil er da Vampire schon gut fand. Und hat da eben schon dieses Strigoi entwickelt.
Ja, seine ersten Filme waren ja klassische Horrorfilme damals irgendwie.
Ja, eben.
Chronos und Mimik und so.
Ja, Mimik. Mhm. Der Typ aus Mimik, den wollte er hier auch unterbringen. So, der hat ja dann auch eben den Master gespielt.
Ah ja.
Ja.
Oh. Tja.
So.
Muss man dauerhaft mit der tiefen Stimme reden. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Geht so ein bisschen auf die Stimmbänder.
Mit dem berühmten Frosch im Hals, ey.
Geht's denn wieder? Oder soll ich hier stabile Seitenlage machen?
Nee, geht. Ich glaube, ich krieg's hin.
Okay.
So, nochmal kurz zur Besetzung. Also wir haben Corey Stoll, Kevin Durant, David Bradley haben wir schon angesprochen, eben die weiblichen Rollen. Also Mia Maestro spielt Nora Martinez, die aber eben wirklich viel zu kurz kommt. Mhm. Trotzdem vielleicht ein Upgrade, weil ja vorher irgendwie so Twilight Saga und sowas, ne? Also kommt ja jetzt auch nicht die Riesenerfolge gefeiert davor.
Also die fand ich schon nicht so fresh und ziemlich schlecht gespielt, aber am schlimmsten fand ich diese blonde Computermaus, die dann irgendwie dazukommt. Diese Australierin oder was ist.
Die fand ich tatsächlich nicht so schlimm.
Echt, aber, ja?
Nee, also ich hatte schauspielerisch nicht wirklich was auszusetzen. Zumal, ich meine, der Antagonist gespielt von, wobei eigentlich gibt es zwei, drei, aber einer der Antagonisten, Richard Sammel, der sich dann ab der zweiten Staffel auch selber synchronisiert hat für die deutsche Fassung.
Ah.
Aber den Herrn Eichhorst, den er da spielt.
Der böse Deutsche.
Ja. Auch ein bisschen Klischee, aber voll geil, wie ich finde. Mochtest du den nicht?
Doch, den mochte ich.
Okay.
Der war authentisch.
Na, immerhin. Und hier den Miguel Gomez, der auch bei Southpaw mitgespielt hat, dieser Latino.
Genau. Ja, der war auch okay.
Den mag ich auch gerne.
Ja, ist auch nicht so, dass ich gar nichts mochte an der Serie, aber wie gesagt, bei Del Toro habe ich allgemein so ein, ich finde nicht alles gut, was er so rausbringt. Also auch wenn ich so bestimmte Filme von ihm feiere, hat er schon ein paar Sachen gemacht, so wo ich denke, okay.
Ja, es ist eben, also gerade
Pacific Rim und auch dieses Crimson Peak, wo er so ein bisschen diesen klassischen Horrorfilm probiert hat, also ich habe nicht alles gefeiert, was er gemacht hat.
Ja, geht mir ähnlich. Also Pacific Rim war für mich einfach so ein bisschen die Mainstream-Variante von seinem Stoff, aber also ich habe das Gefühl, wenn der machen darf, was er will, wird's schon geil. Und also so, ne, wenn du mal Pans Labyrinth siehst.
Das ist ja. Das ist eine ganz andere Referenz.
Ja, eben. Aber der hat es einfach drauf, finde ich, eine eigene Welt zu erschaffen, die in sich halt extrem glaubwürdig ist. Und es mag sein, dass es dann in so eine Art Märchen verrutscht. Aber es ist halt was sehr Eigenes. Und das finde ich immer ziemlich cool. Und das war bei The Strain für mich auch so. Der erzählt halt trotzdem in einem sehr realistischen Szenario so eine Vampir-Übermacht, die ich echt glaubwürdig fand. Und also ich war da schon sehr bei den Charakteren, ich habe da echt mitgefiebert. Ich fand das stellenweise eben enorm spannend.
Wirklich, ja?
Ja.
Ich fand es halt alles sehr mäßig spannend, so. Also irgendwie, mich hat
es. Ja, der
so
Witz gesagt. Ist eben, also das Tempo und die Art, so die Erzählweise verändert sich ein bisschen über die Staffeln, das ist ziemlich geil, aber eben auch so gewollt. Mhm. Deswegen hast du ja anfangs noch so ein bisschen dieses, kann man schon CSI-mäßige nennen, ne? Wie das Flugzeug untersucht wird und
ja,
so weiter.
Ja, so ein bisschen.
Aber es verändert sich. Die kriegt hinten raus echt einen ganz anderen Drive. Also da werden dann eben, kommen natürlich noch andere Charaktere hinzu und so, und das ist schon, es verändert sich. Ja, und also ich meine, man kann sagen, dass die Staffeln, also sind ja, was haben wir gesagt? 4 Staffeln.
Mhm.
Und sind ja nur 3 Bücher. Deswegen überlappt sich das so ein bisschen. Also das erste Buch ist schon ziemlich genau die erste Staffel.
Ja.
Aber Staffeln 2, 3 und 4, die sind so ein bisschen aufgeteilt in der Mitte mit den restlichen Büchern.
Okay.
Deswegen, weil ursprünglich hatten die 5 Staffeln geplant und sind dann aber bei 4 gelandet, weil die halt dann gemerkt haben, dass sie schon so einen großen Teil der Handlung abgefrühstückt hatten. So, und dann konnten sie es in 4 Staffeln erzählen.
So, verstehe.
Und ich finde, die haben echt ein sehr rundes Ende gefunden. Ich meine, die letzte Staffel hat, glaube ich, auch, um wieder Rotten Tomatoes zu zitieren, die letzte Staffel hat 100%.
Oh, krass.
So, und weil ich glaube, eine der ersten ein bisschen abkackt, landet die Serie insgesamt bei Rotten Tomatoes bei 80%.
Mhm.
Das ist schon auch sehr ordentlich. Und also für mich auch hier wieder, wobei, ich würde sogar einen höher gehen, ich gebe eine 9.
Okay, 9 Punkte von dir.
Krass. Das ist für mich, die gehört für mich zu den besten Serien, die ich je gesehen habe.
Wow.
Wirklich.
Das sind eine Menge Credits auf jeden Fall.
Ja, aber ich meine, hatten wir bei Hell und Beatles, waren wir uns da auch einig so? Vielleicht solltest du The Strain mal weiter gucken.
Bei der Hell und Beatles hatte ich ja nichts an der ersten Staffel auszusetzen. Hier war es ja so, dass ich nach der ersten Staffel nicht mehr motiviert war, weiter zu gucken, weil ich das alles nicht so doll fand, weil mich diese beiden weiblichen Charaktere halt genervt haben, immer wenn die aufgetaucht sind.
Okay.
Und ich fand es halt wirklich mäßig spannend und die Effekte waren schön und es war so ein bisschen Del Toro, aber das hat man alles schon besser gesehen. Also ich war...
Du hast die Story schon besser gesehen?
Ja.
Wo denn? Also zumal ich die Story noch nie irgendwo gesehen habe.
Ja, ich hätte jetzt nicht von
das ist ja auch super geil erzählt mit den Flashbacks und so weiter, wie es dann, also ne, wie das überhaupt alles zustande kam.
Ja, er versucht ein bisschen so diese klassischen Motive mit reinzubringen, geht ja auch in den Zweiten Weltkrieg und ist schon interessant, aber wie gesagt, meine Priorität war dann bei anderen Serien, die ich dann noch auschecken wollte, als jetzt die Serie weitergucken zu wollen.
Okay.
Aber ich muss mich korrigieren übrigens. Ich habe, was mir noch eingefallen ist, die zweite Staffel habe ich auch noch gesehen.
Ey, und selbst danach hast du keinen Bock gehabt, das weiter zu gucken? Das finde ich ja krass.
Also dieser Charakter des Nazi-Generals, wie hieß er? Was hast du gerade gesagt?
Nee, Eichhorst.
Genau, Eichhorst.
Ja.
Den fand ich sehr gut und die haben ja ein paar Folgen, haben sie ihn so ein bisschen beleuchtet.
Ja.
Die mochte ich. Aber dann kam wieder hier diese Computerbratzen zum Vorschein und dann war ich wieder total genervt. Also irgendwie, also nach der zweiten Staffel habe ich habe noch gesagt, genau, der zweiten Staffel gebe ich noch eine Chance. Guck da noch weiter.
Obwohl aber ich jetzt Ende der nicht zweiten davon. Kommt doch auch wieder der neue Typ dazu.
Ja,
der,
ja.
Den fandst du auch nicht geil?
Nee.
Oh, Alter. Na gut. Nee,
das hat mir alles nicht so gefallen.
Ja, fair enough. Trotzdem für mich, wie gesagt, eine 9-Punkte-Serie.
Von mir 5,5. Hier gibt es keine Einigungsklinge.
Wow.
Ja,
5,5.
Bei 6 Punkten ist es eine Serie, die ich mir kaufen würde. The Strain würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen.
5,5.
Ja. You can't handle the truth! Guck, du hast wohl den Knopf verwechselt, meinst du den hier, oder? I'm the guy who does his job.
You must be the other guy. Die funktionieren beide gerade sehr gut.
Ja, das war auf dich bezogen.
5,5, Alter. Ach was.
Geh du mal mit deinem. Du bist ja auch, wie gesagt, du bist ja auch einer, der bei Horrorfilmen immer zusammenzuckt. Insofern. Bei so einer kleinen Soft-Papier-Serie, da kannst du ja endlich auch mal was gucken.
Du hast gedacht, so, das war jetzt ausschlaggebend, weil ich mich da ein paar Mal erschrocken habe.
Hast du endlich auch mal was Spannendes, was du gucken kannst?
Ja.
Neben den ganzen Comedies, ist doch schön.
Alter. Nee, wie gesagt, ich habe einen Freund, dem ich die Serie empfohlen habe, der konnte gar nichts damit anfangen, aber der hat halt auch gesagt, so, sobald solche Monster auftauchen, bin ich raus.
Oh, okay.
Und ich meine, da fallen echt dann viele Filme raus.
Ich Monster AG gucken.
Ja, eben.
Gefährlich.
Na.
Und ja, jetzt hast du immer wieder diesen Einkumpel erwähnt. Hast du, was ist mit den anderen, den du dir empfohlen hast?
Andere haben die enorm gefeiert.
Ach so, okay, da gab es auch welche, die ja. Ich gut fand.
Also nicht nur gut. Einer geht sogar so weit wie ich und sagt, gehört zu den besten Serien, die er je gesehen hat.
Krasser Typ.
Naja.
Mit dem würde ich gerne mal ein Dart spielen gehen.
Was meint er jetzt damit? Nein, weil der Witz ist, ich habe mir gerade überlegt, was jetzt kommt und es ist wahrscheinlich wirklich die einzige Sportart, wo du auch nur ansatzweise irgendeine Chance hast.
Nee, es ist definitiv irgendwas, wo ich spitze Gegenstände in der Hand habe, also da geht schon mal los. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Also beim Tischtennis, mit einer Tischtenniskelle, die tut halt weniger weh, wenn man die mal an den Kopf wirft.
Ja, das müsstest du bei ihm erstmal hinkriegen, aber gut.
Ist er groß?
Nee, aber...
Extrem, ach so, er ist klein und schwer zu treffen,
meinst du? Er ist extrem kampfsportmäßig unterwegs und da wirst du Schwierigkeiten haben, überhaupt mit so einem spitzen Gegenstand in seine Nähe zu kommen. Aber gut.
Nee, weil die 7 Dartpfeile sind ja schon in seinem Kopf gelandet, bevor er mich überhaupt erreicht hat mit seinem Kampf.
Da macht er mal kurz den Mr. Miyagi mit den Stäbchen und fängt dir die Dartpfeile.
Ich bin gespannt.
Shaolin vom Feinsten.
Mit Stäbchen, Lieber. Ne?
Ja, klar.
Okay, ich gucke mir das mal an.
Tiger-Style.
Wir probieren das mal aus mit deinem Kumpel.
Wir probieren es erstmal unter uns aus, dann gucken wir mal.
Super, ja.
Ich hatte schon mal einen Dartpfeil im Bein stecken allerdings.
Ach, hattest du schon mal die Erfahrung, ja?
Ja, die Erfahrung durfte ich schon mal machen. Gar nicht so geil, wie sich's anhört.
Wie kommt dann, also da muss einer schon ziemlich schlecht geworfen haben, oder warst du
aber
selber?
Hallo, nee. Das wäre noch geiler.
Das wäre gut, oder?
Ja. Nee, das war ein katastrophaler Wurf, ja.
Okay.
Und schön, ich mit Shorts und dann in der Wade, fump, ein Dartpfeil.
Bist du sicher, dass es ein Unfall war? Und nicht jemand, der dich schon mal im Fernsehen gesehen hat?
Kann ich jetzt leider in der Form nicht mehr ausschließen. I'm the guy who does his job. You must be the other guy. In dem Fall schon, ja. Na gut, ich würde sagen, du sprichst die nächste Serie an.
Werde ich machen.
Wir machen ja schließlich Serienspezial.
Genau, und bei diesem Serienspezial reden wir diesmal natürlich, kommen wir nicht drum rum, über die Streamingdienste zu reden. Und hier reden wir über die erste Kooperation zwischen einem großen Filmstudio, nämlich Sony Pictures, mit Netflix. Mhm. Die erste große Kooperation war nämlich bezüglich der Serie Bloodline. Bloodline lief von 2015 bis 2017, hat bei IMDb 8,0 und ist eine absolut empfehlenswerte, großartige Serie, an die Leute auch mal gerne vorbeiskippen oder irgendwie die nicht so beachten, weil sie nicht wissen, was es ist. Ist aber mega gut. Einer meiner Favorite Characters und sehr, sehr geschätzten Schauspieler ist Ben Mendelsohn, der für die Serie auch schon mal Golden Globe und Emmys kassiert hat. Kyle Chandler spielt mit, wenn ihr den googelt, kennt ihr bestimmt auch die Fresse. Mhm. Spielt unter anderem auch bei Manchester by the Sea mit, ja, einen deiner Lieblingsfilme.
Ja, dann muss es ja super sein.
Oder?
Klar.
Und dann haben wir noch so ein paar andere namhafte Leute, also Hochkaräter wie Sissy Spacek, Sam Shepard war noch dabei in der ersten Staffel, John Leguizamo kennt man.
Ja.
Und ja, es ist einfach eine riesengroße Familiensaga.
Mhm.
Sehr düster gehalten, da spielen Drogengeschäfte rein, da spielen einfach mal ein Geschwisterhaufen von drei Brüdern und einer Schwester mit, die alle so ein bisschen verstrickt sind in Machenschaften, die halt nicht gut für sie sind. Und es ist mega interessant, wenn auch düster und wenn auch sehr deep und teilweise auch sehr, sehr ruhig gehalten. Aber ich wurde über 3 Staffeln mega gut unterhalten.
Okay.
Leider nicht so der mega gute Abschluss, weil der Regisseur ursprünglich 6 Staffeln dafür geplant hat und dann aber so ein bisschen von der Produktionsfirma von Netflix eingestampft worden ist, dass die 3. Staffel definitiv die letzte ist und dass sie halt nicht verlängert wird auf die 4.
Okay.
Und da so ein paar Handlungsstränge dann im Nichts verlaufen. Aber diese 3 Staffeln fand ich großartig und sehr zu empfehlen. Linda Cardellini spielt auch übrigens die einzige.
Also, ich habe mir damals, als das rauskam, den Piloten angeguckt.
Und dann warst du raus?
Ja.
But why?
Weil es mich unfassbar gelangweilt hat.
Nee, tut mir leid. Also, da bin ich.
Nee. Es hat mich gelangweilt, aber vom Allerfeinsten.
But why?
Weil es langweilig war. Für meinen Geschmack.
Du hast auf Messerschießereien gewartet?
Ach, auf Messerschießereien. Was auch immer das ist.
Hast du noch nie gehört, Messerschießereien?
Nee.
Okay.
Aber, nee, also was ist beim besten Willen nicht so, als könnte ich, selbst wenn es nur Dialoge gibt und also ich brauche keine Action, beim besten Willen nicht, aber es hat mich gelangweilt.
Das kann ich absolut nicht nachvollziehen und schon gar nicht nach einem Piloten.
Naja, wenn der Pilot dich halt schon so langweilt, dass du keinen Bock mehr hast, weiter zu gucken, dann reicht das ja in der Regel auch.
Okay.
Also es gibt schon einige Serien, von denen ich mir nur den Piloten angeguckt habe, weil ich da halt einen Eindruck hatte und es war aber auch so, dass es mich inhaltlich einfach nicht interessiert hat. Deswegen, ich will der Serie jetzt auch nicht unterstellen, dass da irgendwas schlecht gemacht ist oder so, aber mich hat es eben überhaupt nicht unterhalten, plus inhaltlich nicht interessiert, also war ich raus.
Okay, also die Serie ist schon in gewisser Weise schwerfällig und sie ist düster gehalten und ist in vielen Momenten ruhig und braucht halt eine Weile, bis sie so ein bisschen aufbaut. Ist halt für mich so eine Charakterstudie der einzelnen Familienmitglieder. Und mit denen musst du halt so ein bisschen mitwachsen. Das heißt, du musst die erste Staffel zumindest gesehen haben, um zu wissen, wie ticken die überhaupt alle.
Ich könnte dir jetzt ein echt geiles Gegenbeispiel nennen, werde ich aber nicht machen, weil ich da zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen möchte. Aber ich gucke gerade eine Familienserie, die beweist, dass man dafür keine Staffel braucht. Aber
nichts gegen Downton Abbey.
Ich gucke nicht Downton Abbey, aber
das war auch mehr ein Scherz.
Ja. Nee, deswegen, also ich bin da allein schon kein Fan von, dass man sagen muss, ja, man muss da erstmal die erste Staffel gesehen haben, um überhaupt zu wissen, wie die so drauf sind.
Also bei mir wäre das auf keinen Fall so, dass ich nach dem Piloten oder nach der ersten Folge gesagt habe, boah, nee, interessiert mich nicht weiter, sondern ich fand es faszinierend. Ja, ich fand Ben Mendelsohn gut, ich fand die ganze Familienkonstellation fand ich gut und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das hat sich durch alle 3 Staffeln haben definitiv ihren Standard hochgehalten und die Fahne hochgehalten. Und
ja, das kannst du ja so sehen. Mir ging es halt nicht so. Ich hatte überhaupt keinen Bock, die weiter zu gucken nach dem Piloten so. Und da helfen mir auch große Namen nicht wirklich.
Ist ja kein Problem. Du kannst ja weiter deine komische Vampir-Serie ab 6 Jahren gucken. Ist ja ein freies Land. Jahren.
Gute Frage eigentlich. Was hat ein Bloodline für eine Freigabe?
Das weiß ich nicht. Also ich schreibe ja schon einige Informationen raus, aber jetzt hier nach der Freigabe, Digga.
The Strain ist ab 16.
The Strain ist ab 16, okay.
Ja. So viel zu.
Also allein schon da, Horror ab 16 ist schon bei mir so Twilight-Liga.
Mhm.
Horror muss schon Rated R haben. Und
willst du mir jetzt erzählen, dass Gomorra FSK 18 ist, oder?
Gomorra ist kein Horror. Nee, wir reden hier vom Horror-Genre.
Ja, aber eine Mafia-Serie, die FSK 14 oder was ist, also Gomorra hat bestimmt gut, keine 18.
Was so das Gewaltlevel angeht und so weiter, sind ja mittlerweile, ist ja der Standard mittlerweile ein bisschen anders geworden als.
Ja, das leider ja.
Ja.
Das sowieso.
Leider sagt da der Moralapostel.
Ja, also wenn, ja, gut. Das ist wahrscheinlich eine separate Diskussion, aber ich finde es mitunter schon krass.
Können wir nochmal ein anderes Special machen?
Ja.
Entschuldigung, Spezial.
Ein Spezial. Ein FSK-Spezial.
Also Lee würde sie nicht empfehlen, ich würde sie empfehlen.
Nein, das, ja, okay.
Bloodline.
Das Ding ist, das wollte ich noch dazu sagen, ich würde mir nicht erlauben, jetzt nur nach dem Piloten darüber ein Urteil zu fällen und zu sagen, guckt euch auf keinen Fall die Serie an, weil nach einem Piloten kann man sich nicht wirklich so eine Meinung gebildet haben, dass man über die Serie sprechen kann. Ich sag nur, für mich war es nichts nach dem Piloten, weil ich mich da einfach extrem gelangweilt habe.
Wir hatten aber auch schon die Diskussion, dass du gesagt hast, dass du zum Beispiel auch nicht Filme magst, die eine abschreckende Länge haben. Also die so ein bisschen Überlänge haben. Und eine Serie ist ja für mich ein langer Film. So kann man es ja das Ganze betrachten. Und das ist zum Beispiel ein Film, ein langer Film, der sich ziemlich Zeit lässt für die Charaktere und der sich ziemlich Zeit lässt für die Entwicklung.
Ja.
Und wenn du da kein Fan bist von diesem, man muss schon eine Weile dranbleiben, um irgendwie reinzukommen, dann ist klar, dass du da aussteigst. Also das,
nee, also
mich schreckt das zum Beispiel nicht ab.
Zum Beispiel bei Legion würde das auch nicht funktionieren, ohne dran zu bleiben. Weil du...
Ja, Legion baut aber nicht seine Story unbedingt langsam auf.
Doch.
Na, bei Legion wirst du schon ziemlich in eine krasse Optik reingeworfen und so, wo du denkst, Alter.
Ja, aber der Fortschritt der Handlung ist trotzdem verflucht langsam.
Naja, da sind aber tausend Sachen drin, die dich trotzdem bei Stange halten.
Ja, aber es ging doch gerade um den Fortlauf der Handlung.
Ja, auch.
Warum noch?
Ja, ich sag ja, bei Legion hast du noch 10 andere Punkte, die dich trotzdem irgendwie von vornherein weitergucken lassen, neben der Handlung. Deswegen ist es nicht wirklich ein Vergleich. Es ist ja nicht diese klassische Charakterstudie, wie ja zum Beispiel bei Bloodline, wo es ja nur um wahre Menschen geht. Da gibt es keine Spielereien. Da gibt es keine Effekte. Ja, das meine ich.
Gut. Mir ging es jetzt auch nur darum, dass es nicht für mich jetzt nicht prinzipiell ein Ausschlusskriterium ist, wenn man sagt, die Handlung schreitet nur sehr langsam vorwärts.
Okay.
Weißt du, weil das ist nicht so, als wäre ich dafür nicht empfänglich.
Nee, aber es
ich will nur auf dem Weg dahin doch um das Tempo
der,
werden.
Ja, genau. Es geht um Tempo der Unterhaltung und der Erzählung.
Ich kann ja auch mit einem, guck mal, ich hätte mir Filme wie, keine Ahnung, es gibt 1000 Filme, Nebraska oder sonst was, die halt echt langsam erzählt werden, die würde ich mir sonst auch nicht angucken, wenn ich prinzipiell jetzt auch noch mit langsamer Erzähltempo ein Problem hätte.
Oder fandst du Nebraska gut?
Ja. Oder, keine Ahnung, nimm 3 Billboards oder sowas. Das ist jetzt auch kein schnell erzählter Film.
Ja gut, die Frage ist jetzt, wenn Nebraska und 3 Billboards halt über 3 Staffeln gehen würde, 12 Folgen, ob du es dann immer noch gut finden würdest, das ist halt die große Frage.
Ja.
Weil 90 Minuten oder 100 Minuten hältst du dann natürlich durch.
Ja, wobei, also du sagst ja, du guckst nie mehr als eine Folge am Stück dann und dann immer auch irgendwie pro Woche und höchstens, ne? Und dann nächste Staffel erst nächstes Jahr und so.
Genau.
Mit dem Sehverhalten ist es ja trotzdem, wie wenn du dir immer einen recht kompakten Film anguckst.
Ist richtig.
So, ne? Weil dann ist es ja nicht wie ein langer Film, sondern dann guckst du eben oder diesen langen Film halt auch immer sehr klar portioniert über Zeitraum X.
Ja, das ist schon richtig, genau.
Und das ist schon was anderes, weil ich finde, wenn du eben so eine Serie dann unter Umständen auch mal 2-3 Folgen am Stück gucken möchtest, aus welchem Grund auch immer, dann wird das Erzähltempo, spielt dann wahrscheinlich schon eher eine Rolle.
Spielt durchaus mit rein.
Ja.
Da kannst du recht haben.
Aber wie gesagt, ich habe ja nur den Piloten gesehen und war eben schon da nicht wirklich beeindruckt, aber spricht ja dafür, wenn du 3 Staffeln gesehen hast, wie viele Folgen waren das insgesamt?
Das waren, ich glaube, pro Staffel waren es immer 10 Folgen.
Okay. Ja, stimmt, das ist so Netflix-typisch, ne? 10 Folgen.
Genau, immer 10 Folgen dann, also nach 30 Folgen war die dann fertig.
Okay.
Und wer sich da nicht scheut, auch mal so eine Charakterstudie von einer Familie, die ziemlich Dreck am Stecken hat, zu verfolgen, ich fand sie auch recht spannend später und schauspielerisch gut. Also ich wollte immer wissen, wie es weitergeht bei jeder Folge.
Okay.
Und ey, Ben Mendelsohn, zu Recht nominiert für verschiedene Awards, also der war...
Der ist auch generell toll, finde
ich. Der ist generell toll und am besten ist er, wenn er so ein bisschen das Arschloch spielt. Und hier ist er halt so ein sehr ambivalenter Charakter auf jeden Fall, wo man nicht weiß, okay, manchmal macht er gute Sachen und dann ist er wieder das Arschloch. Also das finde ich sehr interessant.
Das heißt, er ist da auch alleine rausgestochen schauspielerisch? Also jetzt, was so Preise angeht, weil du meintest, sie hat einige Nominierungen bekommen. Aber
also die ist schon schauspielerisch...
Ging immer um ihn, oder was?
Es ging meistens tatsächlich um ihn. Also er steht schon richtig hervor aus dem...
Ist er auch im Fokus, was die Erzählweise angeht?
Nee, ist er nicht unbedingt.
Okay.
Also da geht es eigentlich immer um verschiedene Charaktere. Aber er ist schon, also sagen wir mal so, er ist das schwarze Schaf in der Familie.
Ah ja, gut.
Okay. Die haben alle Dreck am Stecken und er ist halt wirklich derjenige, wo man sagt, okay, das ist so.
Solche Rollen bieten sich natürlich ein bisschen an, ne?
Absolut.
Klar.
Aber ich habe auch noch nie einen Film gesehen, wo er jetzt wirklich so einen komplett sauberen Charakter spielt. Also er spielt schon immer so ein bisschen so.
Aber dieses Zwielichtige bringt er halt auch schon mit, ne? So ein bisschen.
Absolut, ja. Er ist immer entweder kompletter Bösewicht oder er ist halt so ein bisschen zwielichtig.
Mhm.
Ich mag ihn sehr gerne, allein schon deswegen bin ich natürlich Fan. Bloodline von mir 8 Punkte, damit gehe ich konform mit IMDb, die sind auch genau bei 8,0.
Okay.
Also bin ich 1:1 bei denen.
Sehr schön.
Und gebe zurück an meinen Kumpeli, kannst jetzt wieder 2 Oktaven tiefer reden.
Ich komme jetzt...
Bei deinem Spezial.
Nee, ich habe jetzt eine Serie, das ist tatsächlich eigentlich auch wieder so ein bisschen Genre-Mix, würde ich sagen. Und zwar ist es eine Serie von YouTube Premium, genau genommen. Also eine YouTube-Serie.
Geht's um Martial Arts?
Nee. Aber genremäßig trotzdem Action und Comedy, wobei Comedy, als Comedy würde ich das jetzt auch nicht wirklich bezeichnen. Aber die Rede ist von Wayne. Schon mal davon gehört.
Wayne interessiert's.
Es war klar, dass der kommen musste.
It's not your fault.
Es bietet sich an.
Ist das ein Spin-off von Wayne's World?
Nee. Das erinnert mich eher an so ein Spin-off von Dirty Harry, aber es ist eine Serie, die ist dieses Jahr erschienen. Also die hatte am 16. Januar diesen Jahres, wurde die prämiert. Mhm. Und die wurde nicht prämiert, die hatte Premiere am 16. Januar. So, das klingt so, als hätte sie einen Preis bekommen.
Ach so, ja, dachte ich jetzt gerade auch.
Ja, nee, eben.
Also kommst du ja mit den Preisen gleich.
Nein, Preise hat, die hat zwar auch tatsächlich irgendwelche Preise gewonnen, aber die vernachlässigen wir jetzt an dieser Stelle mal. Mhm. Das ist von den Autoren von Deadpool.
Okay.
Und ich will jetzt nicht sagen, geht in eine ähnliche Richtung, aber es ist echt derbes Ding. Die Story ist recht simpel. Es geht um einen 16-jährigen Jungen. Mhm. Der lebt in einer kleinen Stadt und in ziemlich beschissenen Verhältnissen. Ne, so Vater irgendwie weg und zu Hause alles scheiße und so und ist halt oft in Schlägereien verwickelt und so ein bisschen Bad Boy. Das Ganze in Boston. So, und dann erfährt er, dass sein Vater, der eben weg bzw. tot ist, ihm ein Auto hinterlassen hat. Mhm. Ein 79er Trans Am. Und der wird gestohlen.
Coole Karre auf jeden Fall.
Ja, eben. Aber der wurde eben.
Hätte ich auch gestohlen.
Der wurde gestohlen, bevor der Vater gestorben ist, so. Und derjenige ist damit ab nach Florida. Also überlegt sich der 16 Jahre alte Wayne, ich muss nach Florida auf seinem Moped, um die Karre zurückzuholen. So, und der Wayne ist so ein bisschen sorglos unterwegs. Wird also in der Schule auch von allen gefürchtet, weil er halt im Gespräch dann einfach mal kurz den Hammer zieht und damit seine Argumente unterstützt.
Also kleiner Choleriker.
Nee, aber eben, also die Ruhe selbst eigentlich, aber wenn ihm halt jemand blöd kommt, dann gibt's noch blöder zurück und das ist eben, das sorgt so für recht viel Gewalt in der Serie, aber die ist schon so überstilisiert, dass da vielleicht der Comedy-Faktor herkommt, wenn man das so sehen möchte. Kreiert wurde das Ganze von Sean Simmons. Mhm. Der Wayne wird gespielt von Mark McKenna, so ein 23-jähriger Ire, der eigentlich auch singt. Der hat bei Sing Street mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Habe ich.
Okay.
War er die Hauptrolle?
Nee.
Das ist der kleine Bursche?
Das könnte dann sein. Ich habe Sing Street nicht gesehen, aber das könnte sein, wenn er die Hauptrolle war.
Wenn ich ein Foto sehe, dann wüsste ich vielleicht, ob das der ist.
Ja. So, und dann wird es so ein bisschen, weil er, als er dann eben diesen Entschluss trifft, nach Florida zu fahren mit seinem Moped, wird so ein bisschen Bonnie und Clyde mäßig, weil er hat dann da bei sich in der schlechten Gegend ist so ein Mädchen, was zwei Brüder hat und einen Vater, der säuft und Mutter weg und so weiter und der geht's ziemlich beschissen. Dieser Vater wird gespielt von Dean Winters, den kennst du bestimmt.
Den kenne ich.
Aus 30 Rock oder Brooklyn Nine-Nine und so weiter.
Und Glee natürlich.
Hat er wirklich bei Glee mitgespielt?
Ja, einer der Hauptrollen, ja.
Ach echt?
Ja.
Naja, jedenfalls, das Mädchen wird dann gespielt von Kiara Bravo, selber ist nur 21 Jahre alt und die hat schon an die 30 Credits auf IMDb. Das ist richtig krass, ey. Die hat schon irgendwie 12-jährige Schauspielkarriere mit 21. Könnt ihr mal nachgucken. Also die ist, ich glaube, die hat jetzt auch einiges am Laufen. Also die Serie hat ihr auf jeden Fall dabei geholfen. So, weil die Serie hatte wirklich innerhalb kürzester Zeit hatte der Piloten über 10 Millionen Klicks zusammen und sieht momentan nicht danach aus, als würde das weitergehen, aber ich habe schon die Hoffnung, weil ich habe es echt gemocht. Also auch hier wieder, ne? Rotten Tomatoes 100%.
Wow.
Na, für die ganze Serie. Also das ist schon, ich meine, ich habe es super gerne auch sehr schnell durchgeguckt. Insofern, ich habe da auch nichts auszusetzen. Weiß ich nicht, ob das jetzt zwangsläufig 100% wären. Aber auch hier ist es wieder mindestens eine 9, weil die Folgen sind so kurzweilig, die sind eh nur eine halbe Stunde lang, aber dadurch, dass die Story eben auch entsprechend schnell voranschreitet, ne, der ist dann auf dem Weg mit ihr und seinem Moped nach Florida und dann wird es eben so ein bisschen Roadtrip, Bonnie und Clyde mäßig halt alles, um an dieses Auto wieder heranzukommen.
Klingt gut.
Ja, das ist eben super unterhaltsam gemacht, so die Action erinnert dann auch an manchen Stellen, also mich zumindest hat die dann an manchen Stellen so ein bisschen an Deadpool erinnert, weil dann eben das Blut fließt und fliegt und alles, also das ist schon...
Da bleiben die ihre Linie treu, sagst du.
Der geht da sehr rigoros zur Sache eben mit Hammer oder wenn kein Hammer da ist, beißt er halt Leuten die Nase ab und so. Der ist da schon...
Der will sein Auto.
Wayne ist ziemlich straight unterwegs. Der macht da keine Faxen, labert nicht rum. Immer sehr zielorientiert, der Junge.
You can't handle the truth!
Ja, denkt er sich wohl auch.
Und ab so dafür. Geht er, genau. So geht er dann ab.
Ja, eben. Also, weil halt eine YouTube-Serie, aber ich habe ja auch schon mal über Cobra Kai gesprochen, auch eine großartige YouTube-Serie.
Ja.
Die wurde wiederum verlängert. Bei Wayne steht das eben noch aus, nach meinem Wissensstand.
Okay.
Aber ich habe die Hoffnung, dass das weitergeht, weil es wirklich Potenzial hat, ey. Das ist, das klingt sehr simpel, aber der Junge spielt es auch wirklich geil. So, mhm. Weil der irgendwie, der hat sowas, einerseits was Zerbrechliches, aber wenn er dann abgeht, willst du nicht in der Nähe sein. Also schon, das ist geil gemacht.
Echt. Okay.
Ja. Und eben, und die Chemie zwischen den beiden, so mit dem Mädchen, das funktioniert auch super. Und dann eben, ja, so ein bisschen Rope-Movie.
Klingt noch etwas, was ich mir angucken würde, tatsächlich.
Na dann.
Ich bin tatsächlich selten unterwegs, dass ich den Browser bei meinem Smart TV irgendwie aufrufe und da über YouTube mir irgendwelche Serien angucke oder den überhaupt im Fernseher, dass ich da irgendwie online unterwegs bin.
Ja.
Kommt halt sehr selten vor, deswegen habe ich auch noch nicht die Cobra Kai Serie ausgecheckt. Das ist okay. Ja auch mit Unterpunkt, die auch auf YouTube läuft.
Ja.
Deswegen würde ich da wahrscheinlich nicht drauf kommen, aber ich meine, jetzt, wenn ich es auf dem Schirm habe, dann.
Also, kann man das ich verspreche dir, du hast bei beiden Serien nach der ersten Folge schon verstanden, was das wird.
Okay.
Deswegen, also kannst bei beidem nur einen Piloten gucken und dann weißt du eigentlich direkt, ob du da Bock drauf hast oder nicht.
Ja, wenn du sagst, die ist kurzweilig und geht immer 30 Minuten, dann kann man die ja schnell mal konsumieren.
Ja, ja. Auch das bei beiden so.
Gut zu wissen.
Ja, eben. Und also viel mehr will ich zu Wayne auch gar nicht sagen. Ich denke mal, viele dürften schon durch die Deadpool-Autoren so ein bisschen interessiert sein. Und die Leute, die ich kenne, denen ich die Serie empfohlen habe, die sich angeguckt haben, waren bisher durch die Bank weg alle begeistert. Insofern.
Krass.
Weißt du Bescheid. Ja, muss ja nichts heißen, ne? Ich kenne ja eben auch unter Umständen Leute mit einem ähnlichen Geschmack.
Das stimmt natürlich auch, ja. Sonst traue ich ja deinen Geschmack nicht so im Weg, aber diesmal bin ich interessiert.
Na dann.
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal interessiert.
Zum ja, ersten Mal interessiert.
Dafür bräuchten wir auch eine Klingel, ey.
In der 17. Episode. Okay.
So, hau raus. Hast du noch was?
Ich habe ein Double. Ich habe einen Double-Tipp von zwei Serien.
Double-Tipp?
Ja, und
das
zwar...
Das heißt doch jetzt Doppel. Mensch, wir müssen noch hier...
Achso, Entschuldigung, ja. Ich habe ein Doppel in diesem Spezial. Dieses Spezial-Doppel hat den...
Spezial-Doppel, jetzt klingt schon wieder so nach Fußball.
Achso, ich dachte jetzt eher an die Pornobranche. Spezial-Doppel, das klingt so ein bisschen wie so eine... Wir machen jetzt mal ein Spezialdoppel hier. Geh du mal nach links und geh du mal nach oben.
Okay.
Ich wäre ein guter Pornoregisseur.
Ich merke es schon, ja.
Ja, ich wäre talentiert. Die Serie hat den gleichen Hauptdarsteller.
Wie ein Porno?
Nein, Mann. Die beiden Serien, die ich jetzt anspreche,
ach
haben
so.
Den gleichen Hauptdarsteller.
Entschuldige.
Und haben nicht nur, das ist leider nicht die einzige Gemeinsamkeit. Die andere Gemeinsamkeit ist, dass sie nach einer Staffel eingestellt worden sind.
Dö.
Aber beide so gut sind, dass ich sie unbedingt erwähnen will.
Okay.
Der Hauptdarsteller heißt Logan Marshall Green. Über den habe ich im Piloten schon geschwärmt. Ist ein Schauspieler, den ich extrem mag und ist für mich so ein bisschen so vom Charisma und vom Auftreten so ein bisschen der kleine Bruder von Tom Hardy.
Ja.
Erinnert mich immer wieder an ihn und
ich finde ihn mittlerweile ja eine Ecke geiler als Tom Hardy, aber
ich finde ihn mega. Er ist tatsächlich ein mega charismatischer Hammer Darsteller.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, eine der Serien, die du ansprechen wirst, weiß ich.
Oder okay.
Glaube ich zu wissen. Mal gucken.
Also sind zwei Serien, wie gesagt, die eine, beide sind ziemlich unbekannt, weil immer, wenn ich Leute anhaue und sage so, ja, hast du die Serie gesehen, kommt dann immer ein verdutzter Blick, so von wegen nie gehört. Die eine heißt Quarry von 2016.
Die meinte ich.
Die meinte ich. Quarry ist großartig, hat 8,2 bei IMDb kommen und er spielt die Hauptrolle. Dabei ist noch Peter Mullen als The Broker. Peter Mullen kennt viele auch aus Ozark.
Okay.
Als Farmbesitzer, der ältere Herr, der sich so ein bisschen in die Geschäfte dann mit einlässt und so. Und dieses Quarry handelt von einem Vietnam-Veteran. Also die Serie spielt 1973, glaube ich, 1973 oder 74, kommt aus Vietnam zurück irgendwie als Vietnam-Veteran.
Ja.
Man hat so ein bisschen diesen 70s-Look, die 70s-Klamotten, so ein bisschen die Suburbs und die alten Autos und so. Und ist von der Ausstattung mega, mega gut. Der Soundtrack ist großartig. Du hast viele, viele Soul-Tracks und so 70s-Songs, so alte 60er-Rock-Songs und so weiter, die da so ein bisschen mit einfließen, die so für die Atmosphäre sorgen. Und ich fand die ganze Ausstattung dieser Serie so großartig. Es ist super Action drin. Ich will da nicht groß auf die Handlung eingehen, aber aufgrund aus Geldproblemen lässt sich Logan Marshall Green in seiner Rolle da auf Geschäfte ein und nimmt Aufträge von einem gewissen Herrn an.
Also das ist ja schon die Grundprämisse der Serie, würde ich sagen.
Genau.
Also damit steigen die auch im Piloten direkt ein.
Richtig, richtig. Da verrät man nicht zu viel, glaube ich, wenn man das sagt. Nee, aber
das gehört schon mit zur Handlung, das ist schon wichtig.
Es gibt einige interessante Wendungen, aber ich glaube, also für mich das A und O und das größte Plus der Serie ist tatsächlich die Ausstattung für mich.
Okay.
Ich fand diese ganze Szenerie in den 70s und wie es dargestellt worden ist, war für mich immer so, als ich gesagt habe, Alter, was für ein geiles Ding, ey, was für eine geile Serie.
Mm.
Und ich war selten so traurig, dass eine Serie nicht fortgesetzt ist, nach der ersten Staffel, wie hier bei Quarry, als ich gehört habe, sie ist leider eingestellt worden. Fand ich sehr, sehr schade.
Das, boah, welcher, war das Sundance TV oder es war irgendein Minisender, ne? Also das, weißt du, wo die ausgestrahlt wurde in den Staaten?
Nee, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass die Premiere war tatsächlich hier bei dem Berliner Festival. Da wurde Quarry tatsächlich zum ersten Mal irgendwie der Öffentlichkeit gezeigt.
Okay.
Also ich glaube, es heißt sogar Berlin Festival.
Okay, ja gut, ja, das kann gut sein. Aber das heißt, du hast dir die Blu-ray gekauft oder ist die hier
richtig
auf irgendeinem Streamingdienst?
War auf dem Streamingdienst, war bei Sky Online zu sehen, die eine Staffel. Aber die sind ja auch relativ schnell manchmal dabei, auch die Serien wieder rauszunehmen, beziehungsweise dann auch nur so über einen gewissen Zeitraum online zu stellen.
Ja, oder sie haben halt die Lizenzrechte für ein Jahr gekauft, ne, oder wie auch immer.
Genau,
ja.
Aber ich bin dann einer, wenn mich der Trailer zeigt oder wenn mich die Serie interessiert, hole ich mir meistens die Blu-ray, weil ich finde halt, im Gegensatz zum Streaming ist der Sound auch viel besser, wenn du den von Blu-ray hast. Da hast du halt diesen, da hast du diese 5,1 und diesen 7,1 Sound. Also bei den Streaming-Diensten hast du diesen Surround-Sound nicht so 100% umgesetzt wie bei einer Blu-ray,
finde
ich. Also ich höre da einen Unterschied.
Das, was HD, also das, was die als HD verkaufen,
ist ja alles auch komprimiert,
schon
ja.
Letzten, ja, aber
definitiv, da geht schon los, da siehst du schon an dunklen Stellen irgendwie diese Flächen, so, weißt du, was du bei einer Blu-ray niemals irgendwie ausmachen würdest.
Ja, eben.
Und deswegen kaufe ich mir sowas auch mal gerne und gucke mir das dann an.
Ja.
Im Gegensatz zu der zweiten Serie von ihm, die ich hier nochmal erwähnen will, die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, die heißt Damnation. Auch davon gab es eine Staffel, 2017 bis 2018, auch hier in der Hauptrolle Logan Marshall Green. Und wenn man sich so die Schlagworte anguckt der Serie, dann fallen da so Sachen wie God, Country, Blood, Money. Und da ist mein Interesse eigentlich schon geweckt, wenn ich diese vier Sachen höre, sondern also das ist genau meins. Die spielt so ein bisschen 1930 in den Heartlands, also so in Zentralamerika und ist halb Western, aber auch viel Wirtschaftskrise und so ein bisschen Konflikte zwischen den Banken in den Westernstädten und den Farmern, aber auch alles ein bisschen mit bösen Buben, Schießereien, mit Cowboys so in ihren Endzügen verbunden und auch sehr, sehr großartig. Also diese Staffel von Damnation fand ich auch sehr, sehr gut.
Okay.
Kann die nur empfehlen. Fand ich auch sehr schade, dass die nicht verlängert worden ist, weil die ist auch nach einer Staffel eingestellt worden.
Ja, siehst du, würde man jetzt in Deutschland knallhart sagen, Mr. Logan Marshall Green ist Quotengift.
Kann man sagen, ja. Nachdem zwei abgesetzte Serien, meinst du, so
der kriegt würde jetzt nicht mal eine Chance. Der hätte schon einige erreicht. Wäre auf eine Liste gelandet und dann wär's das.
Kann ich leider nicht unterschreiben. Also beide Serien, also Quarry kriegt von mir 9 Punkte. Die fand ich ganz großes Kino. Und Damnation kriegt von mir 8 Punkte. Und dass der Kerls mit zwei Staffeln von zwei Serien, die eingestellt worden sind, einfach mal insgesamt auf 17 Punkte kommt, ist schon eine Hausnummer.
Tja. Ja, aber es ist wahrscheinlich einfach auch keine Massenware, ne?
Nee, Massenware ist nicht. Man muss ein bisschen dieses Faible haben für diese dreckigen kleinen Filme, für Western, für 70s, für so das Szenario und so. Also es ist jetzt nichts, was man sich mit seiner Freundin anguckt, wo dann die Freundin sagt, oh ja, finde ich voll gut. Es sei denn, sie steht auf Logan Marshall Green, dann wird sich die Serie natürlich...
Ja, und das ist, glaube ich, bei Frauen relativ schnell gemacht.
Ja, ist richtig.
Ist ja schon auf jeden Fall zweifelsohne ein attraktiver Typ.
Ist ein gut aussehender Bursche, das würde ich sogar hier auch unterschreiben.
So.
Das kein Hitler. Mit dem darf die Ex-Freundin ruhig abziehen.
Da kannst du noch auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, ich hab's geschafft. Oh Mann. Gut, aber das war's für dich zu den beiden Serien?
Das war's zu Logan Marshall Green, also sehr empfehlenswert, müsst ihr gucken.
Okay. Ich komme jetzt mit einer Serie, von der ich fast wetten würde, dass du sie auch gesehen hast. Wahrscheinlich sogar komplett.
Okay.
Zumindest auf dem aktuellen Stand bist.
Wir werden sehen.
Fargo.
Natürlich.
Siehst du?
Aktueller Stand.
Na also, siehst du, dann dachte ich, können wir jetzt, nehmen wir was, wo wir beide was dazu sagen können.
Mega. Vierte Staffel wurde bestätigt.
Ja, mehr als bestätigt. Die kommt 2020, da ist Chris Rock dabei, da wird Jason Schwartzman dabei sein, was ich enorm geil finde.
Cool.
Weil irgendwie den gucke ich mir generell gerne an. Ben Whishaw wird dabei sein und noch viele andere. Mittlerweile gibt es ja auch ein Statement zur Handlung der vierten Staffel.
Ah ja.
Wird 1950 in Kansas City spielen. Und passend zu dem, was du vorhin erzählt hast, geht es hier um Mafia-Strukturen. In Kansas City gibt es zwei große Gangs, einmal die Italian American und eben in Form von Mafiosi und dann die African American. Mhm. Die haben so ein Abkommen getroffen, also so eine Art Friedensabkommen, was dadurch, also die schieben sich so gegenseitig das Business zu und gewährleisten das dadurch, dass der älteste Sohn jeweils bei der anderen Familie aufwächst.
Okay.
So ein bisschen wie damals mit den Römern. Aber ja, jedenfalls daraus entstehen dann die Konflikte, weil dann einer der Bosse wohl stirbt und so und dann geht's rund. Und das wird die Handlung von der vierten Staffel sein.
Sehr nice.
Also
I don't think we're in Kansas anymore.
Ja, zumal sie es eh nicht in Kansas gedreht haben. Das ist der Witz. Kansas City sah nicht genug nach Kansas City in den 50ern aus, deswegen haben sie es in Chicago gedreht.
Ach, deswegen haben sie es in Chicago gedreht, okay.
Kann man ja mal machen. Oder beziehungsweise werden sie in Chicago drehen. Die sind, glaube ich, dabei oder haben noch nicht angefangen. Jedenfalls, Chris Rock hat Bock. Seine Familie...
Schöner Reim.
Seine Familie ist wohl großer Fan von Fargo und die Kinder feiern ihn dafür, dass er jetzt bei Fargo mitspielt.
Ja, wer ist denn kein Fan von Fargo?
Eben, ne? IMDb 9,0, Rotten Tomatoes 97%.
Mhm.
Das heißt, da sind sich alle einig.
Ich die ist bestimmt auch so ein bisschen in dieser Rangliste drin, oder die du immer erwähnst, so diese...
Ja.
Das ist ja diese beste Serie.
Top-rated TV. Platz 28.
28 in der Top 30. Das ist ordentlich.
Ja. 3 Golden Globes gab es. 56 andere Preise und 203 Nominierungen. Ich würde sagen...
203 Nominierungen?
Ja.
Wow.
Ja gut, ne? Für alle möglichen Festivals und sonstige Preise. So. Primetime Emmy Award gab es auch.
Okay.
Für Outstanding Miniseries, Outstanding Directing und Outstanding Casting. Was ich bei der Serie wirklich geil finde. So, weil ja mindestens in jeder Staffel, also auch hier wieder, ne, Anthologie, jede Staffel spielt für sich in einer eigenen Zeit sogar diesmal. Aber es gibt trotzdem über alle Staffeln übergreifend so ein bisschen eine Verbindung zu Fargo. Sowohl dem Ort als auch dem Film. Und hier ist ganz geil, dass in jeder Staffel ein Schauspieler dabei ist, der schon mal in einem der Coen-Brüder-Filme mitgespielt hat, weil die produzieren ja das Ganze.
Richtig.
So, aber Showrunner oder eben auch Creator von dem Ganzen ist Noah Hawley, der wiederum Legion macht.
Krass.
Und lange bei Bones war.
Aber ich kenne tatsächlich keine Serie, die auf einem Film basiert oder der so krass den Geist des Films umgesetzt hat, ohne irgendwie auf die Story einzugehen, also ohne irgendwie eine Handlung zu übernehmen oder...
Das liegt an diesen fast schon stilllebenartigen Einstellungen, die zum Teil haben. Wo du so eine Einstellung von oben hast auf so einem Parkplatz, wo du wirklich fast nur Schnee siehst und so ein verlassenes Auto und dann kommt vom anderen Bildrand irgendwie einer angelaufen und läuft in einer statischen Einstellung da einfach rüber, solche Sachen. Ne?
Ja, das haben die großartig gemacht.
Die haben, und ich glaube, das macht wahrscheinlich einfach, weil die Coens auf Produktionsebene mit dabei sind, ne? dass die da so eben dieses Gefühl von Fargo und den Look, der damit verbunden ist, diese Coen-Handschrift, die spürt man in allen Staffeln. Das finde ich auch, das liebe ich sehr an der Serie. Macht definitiv eine Menge aus. Also, wie schon gesagt, ne, in jeder Staffel geht es um was anderes oder um eine andere Zeit. Und die haben sich ja irgendwie auch zum Running Gag gemacht mit diesem Inspired by True Events. Das war ja schon beim Film so, war da schon nicht richtig und machen sie jetzt bei jeder Staffel so immer den gleichen Text und es hat, natürlich gibt es keinen realen Bezug, also das ist alles völlig fiktiv und das spielt alles irgendwie in Minnesota oder North Dakota und grenzt halt alles wieder irgendwie, kommt es auf Fargo hin, früher oder später, ne? So, und die erste Staffel spielt 2006. Da haben wir in den Hauptrollen Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Colin Hanks, Bob Odenkirk, Kate Walsh, Alison Tolman. Die sollte
Billy Bob Thornton und Freeman. Ganz großes Kino.
Hammer. Das Geile ist ja auch, dass Billy Bob Thornton echt hingegangen ist und sich einen eigenen Haarschnitt überlegt hat für die Rolle. Ne?
Echt, ja?
Ja, so sieht er doch auch aus. Aber ich glaube, der war so ein bisschen inspiriert von Anton Chigurh. Also hier,
No Country for Old Men.
No Country for Old Men, was... Herbert Dem da für einen Haarschnitt hatte, der war ja auch schon furchteinflößend pur, oder? Also
ja, aber da sind einige Szenen einfach mal von Billy Bob Thornton, die werde ich nie vergessen. So. Ja, wie er diesen Sheriff auf der Straße aus dem Auto irgendwie so einschüchtert, nur irgendwie mit seinem Dialog,
ja,
dass dieser Sheriff sich irgendwie verpisst.
Vor allem, also er hat ja auch den, ich glaube, er war einer, die den Golden Globe dafür gewonnen haben, ne?
Ja, zu Recht.
Eben, also das hat er wirklich geil gespielt. Also Billy Bob Thornton hat den Ganzen auf jeden Fall eine gute Richtung und die Latte sehr hochgelegt damit.
Man muss sowieso mal die Besetzung loben auf jeden Fall bei Fargo, also die Casting-Agenten machen da.
Habe ich ja gerade schon gesagt, ich kann diesen Outstanding Casting Emmy, den die gewonnen haben, extrem nachvollziehen, weil wirklich in jeder Staffel ist das so ein homogenes Team, was da vor der Kamera steht.
Was ist es?
Ein homogenes Team.
Okay.
Wolltest du gerne wieder was kritisieren?
Ich wollte einen politisch unkorrekten Witz machen, aber ich lasse es.
Ach so, wegen homogen. Weil er
politisch unkorrekt ist.
Mhm.
Nee, wegen Gen.
Okay, gut. Staffel 2 spielt eine ganze Zeit davor, 79. Da haben wir Patrick Wilson, Kirsten Dunst, die ich dort echt mochte. Mal fürs Protokoll. Jesse Plemons, den du ja mal so wirklich dreist als Fat Damon bezeichnet hast.
Fat Damon, genau. Kennen die meisten tatsächlich aus Breaking Bad wahrscheinlich.
Ja, deswegen ist ja so witzig, ne, dass Bob Odenkirk auch dabei ist.
Richtig, ja.
Ted Danson, Nick Offerman, den ich einfach liebe seit Parks and Recreation.
Auch wieder eine super Besetzung.
Und Brad Garrett, den ich auch, stimmt, ist mir vorhin eingefallen, als du über Quarry gesprochen hast. Kennst du eigentlich diese Showtime-Comedy-Serie, die Jim Carrey mitproduziert hat, wo es um Stand-Up-Comedy geht?
Die er mitproduziert oder mitspielt?
Also mitproduziert.
Ja, ich glaube, du meinst hier, davon gab es nur 2 Staffeln.
Ja, leider.
Ja. Ich weiß, welche du meinst, aber ich habe sie nicht gesehen tatsächlich.
Ach so, okay, weil das ist auch, da hast du eben auch so, die Zeit wird da so geil erzählt und die Ausstattung macht da einfach auch so viel aus. Und da spielt Brad Garrett nämlich auch eine ziemlich fiese Rolle tatsächlich. Aber eben in der 2. Staffel ist Brad Garrett auch dabei.
Okay.
Und für die Timeline nochmal, erst 2006, dann 79 und die 3. Staffel spielt 2010. Und dann in der 4. springen wir eben wieder zurück nach 1950.
Und wir haben Jean Smart noch dabei, hast du nicht erwähnt, die wir auch aus Legion kennen.
Was, jetzt in der 2. Staffel?
In der 2. Staffel.
Ja, eben.
Also.
Also der Witz ist ja, ich kenne die sogar noch von einem Projekt davor. Also du sprichst von der Blonden, ne?
Genau, die ältere Dame.
Ältere?
Na, die Mutter spielt praktisch.
Ach so, nee, entschuldige, ich war woanders. Weil die seine Freundin bei Legion spielt. Die Blonde.
Ach so, die ist ja auch dabei, stimmt.
Die eben, die spielt ja eine kleine Rolle.
Naja.
In der 2. Staffel.
Die ist ja die Tochter von der, die ich meine.
Eben.
Stimmt, die spielen beide bei Legion mit.
Krass. Und die Kleine, oder die Jüngere, nennen wir es jetzt mal so, die stammt aus einem Projekt von Zachary Quinto, so eine Doku-Serie, wo zwei Produktionen Geld in die Hand kriegen, um quasi das gleiche Drehbuch zu verfilmen.
Schon mal gehört von.
Und in dem Film hat sie die weibliche Hauptrolle gespielt, wurde also aus Pittsburgh gecastet über diesen Film und die damit verbundene Serie, hat die den Job bei Fargo bekommen.
Ach krass.
Und ist so bei Legion gelandet.
Wow.
Deswegen, also die existiert überhaupt nur, weil die in Pittsburgh dort gecastet wurde für dieses Doku-Projekt. Total abgefahren. Wie auch immer, in der 3. Staffel müssen wir auf jeden Fall erwähnen, dass Ewan McGregor dafür Preise bekommen hat, weil er halt so eine Doppelrolle spielt.
Er war mega gut, aber
nicht meine liebste Performance von ihm.
Aber das wahre Highlight ist mit David Thewlis in der 3. Staffel.
Ja.
Der war einfach unfassbar gut.
Also auch da können wir jetzt wahrscheinlich wieder über die Aussprache seines Namens spekulieren.
Wie würdest du ihn aussprechen?
Thewlis.
Von mir aus.
Hätte ich jetzt gesagt. Aber wie auch immer, guter Mann, geile Rolle, geile Szene, die sie ihm da gebastelt haben, weil
guter
er
Mann,
so
ein
Typ mit echt kaputten Zähnen spielt.
Er hat auch so einen komischen Akzent, so einen Dialekt, den man nicht so richtig zuhören kann. So, den fand ich halt auch mega gut. Ja.
Finde ich sehr britisch eigentlich.
Fandest du das britisch?
Ist es nicht so?
Ich fand, das war irgendwie eine Mischung aus britisch und deutsch. Irgendwie hat mich so ein bisschen dran erinnert. Also ich weiß nicht, woher der Charakter genau kam.
Für dich hatte der einen deutschen Akzent?
So ein bisschen, ja, so ein bisschen.
Es gab deutsche Beteiligung tatsächlich in der 3. Staffel, ne? Also Sylvester Groth hat ja mitgespielt.
Wer ist das?
Der am Anfang diesen DDR-Beamten spielt.
Ach so, okay.
Ja, dann der taucht dann ja nochmal auf, ne? Aber das ist Sylvester Groth, den kennst du auch aus x anderen Hollywood-Filmen, weil der wird sehr oft besetzt, wenn die hier drehen.
Ah ja.
Gut, ansonsten hatten wir noch Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, Michael Stuhlbarg, den ich immer mag.
Sehr, sehr guter Schauspieler.
Den ich hier in einer ungewohnten Rolle, finde ich. Also für mich war das ein bisschen ungewohnt, den in so einer Rolle zu sehen.
Ja, das stimmt. Normalerweise ist er mehr so der Liebevolle. Der liebevolle Vater oder so.
Echt? Findest du?
Naja, klar. Hier, Call Me By Your Name und alle Filme, die mir irgendwie einfallen, da spielt er mehr so
also
den
guten Charakter. Für mich ist er halt der Meier.
Shape of Water.
Also ich meine, alle, Shape of Water habe ich noch nicht gesehen, aber Dingens hier, ich meine Boardwalk Empire.
Ja, klar, okay, da hat er auch Dreck am Stecken gehabt. Aber die meisten Rollen, die ich gesehen habe, da war...
Du willst furchteinflößend, obwohl er so ruhig ist. Das
hast du Single Man gesehen?
Ja, okay,
gut. Da spielt er ja einen Depp. Also so nicht einen Depp, aber da spielt er einen, der irgendwie
aber von rechts und rechts... Aber da ist natürlich die Cohen-Verbindung.
Ja, stimmt.
Insofern, Michael Zuber kann man finden, wie man will. Ich feiere den immer. Echt, egal was er spielt, tatsächlich.
Da sind wir uns einig. Der ist schön.
Na gut, ansonsten, was gibt's noch zu erzählen? Es gibt natürlich 1 Million Trivia-Facts zu dieser Serie, ne? Allein schon wegen der Verbindung zu dem Film Fargo.
Wo fangen wir an?
Wo fangen wir an? Also ich meine, das Ding mit den True Story, das haben wir schon angerissen. Und das ging sogar so weit, dass eben Noah Hawley dann mal hingehen musste und das richtig stellen musste, ne? Das, weil die Leute halt wirklich gedacht haben, das hat das alles gegeben in der Form.
Mm. Da haben sie gesagt, künstlerische Freiheit.
Ja, für ihn, er hat gesagt, er fände die Vorstellung so geil, dass es halt irgendwie in Minnesota so ein großes Buch der kriminellen Machenschaften gibt und wenn du dann Kapitel 4 aufschlägst, dann landest du in der zweiten Staffel Fargo, weil 79 und wenn du Kapitel 10 aufschlägst, bist du beim Film und so weiter. Ja, insofern, da ist natürlich nichts dran, das ist alles nur ausgedacht und so weiter. Nicht, dass es für uns jemals eine Rolle spielt.
Aber trotz dieses Anthologie-Aspekts gibt es ja so ein paar Überschneidungen, so ein paar Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren, die auch staffelübergreifend funktionieren.
Ja, es gibt tatsächlich, habe ich gelesen, eine Figur, die in allen drei Staffeln, also in allen Timelines auftaucht.
Ach so.
Ja. Weiß jetzt aber auch nicht mehr welche, ist aber eine kleine Figur, aber ich weiß
nicht. Marquise Carradine zum Beispiel spielt ja auch in der zweiten Staffel praktisch eine Rolle.
Ja.
Wenn auch nur aus Erzählung und aus Familiensicht, aber.
Ja, und sie ist Mädchen in der einen Staffel und in der anderen Staffel ist sie die erwachsene Polizistin.
Richtig.
Also insofern, ja, es gibt immer wieder Überschneidungen.
Es würde schon Sinn machen, die Serie chronologisch zu gucken.
Das auf jeden Fall. Und ich finde, es macht auch Sinn, davor den Film gesehen zu haben.
Das auch.
Ja. Es gab 2003 schon mal einen Piloten, den die produziert haben, im Versuch, das als Serie zu machen.
Okay.
Wurde aber nicht als Serie aufgenommen, damit in der Versenkung verschwunden, aber Eddie Falco hat mitgespielt.
Oh, interessant.
Ja.
Und mehr als Pilot wurde da nicht gedreht, ja?
Nee, das haben sie eben gar nicht als aufgenommen. Und was ich ganz cool finde, ist, dass die schon versuchen, in jeder Staffel auch die Inspiration aus schon bestehenden Coen-Filmen zu nehmen. Also so haben sie selber auch gesagt, die Coen-Brüder, dass jetzt zum Beispiel Season 2, also die zweite Staffel, Inspiration aus Miller's Crossing oder The Man Who Wasn't There gezogen hat.
Macht beides Sinn.
Eben, wenn man die gesehen hat, macht es Sinn und ich finde es schön, dass es eben auch da wieder, wahrscheinlich für so Nerds wie uns oder eben sehr Filmverliebte, dass das da so ein bisschen konsequent ist. Irgendwie, ne? Also haben wir vorhin schon angesprochen mit dem Look.
Mhm.
Und dass das dann eben auch, was so die Inspiration angeht, aus den Filmen, die die ja vorgemacht haben, gezogen wird, finde ich irgendwie ganz cool. Na, ja. Ansonsten, ich meine, wenn man die dritte Staffel gesehen hat, dann weiß man, dass Ewan McGregor natürlich echt eine Menge Zeit in der Maske verbringen musste.
Ja.
Hat sogar ein bisschen zugenommen für die Rolle. Dann im Laufe der Staffel wohl wieder abgenommen, aber er ist ein bisschen beleibter. In der einen Figur.
Jetzt musst du mir aber bitte erläutern, was du an seiner Performance auszusetzen hattest.
Was gibt es da groß zu erläutern? Einfach Geschmackssache. Ich habe aber, ja, aber nicht halt was auszusetzen an seiner Performance. Ich sag nur, für mich ist es nicht, gehört es einfach nicht zu meinen Lieblingsperformances von ihm. So ist für mich nicht, gehört für mich nicht zum Besten, was er gemacht hat. Ich hatte schon Probleme, ihm den Dialekt zu glauben. Damit fing es schon mal an.
Den amerikanischen Dialekt.
Naja, und dann halt auch noch ausgerechnet eben dieses Minnesota-Ding, ne, was sie da alle machen. Das hat eine Kirsten Dunst, finde ich, ganz geil hinbekommen. Ihm habe ich es echt nicht geglaubt. Damit ging es schon mal los.
Ich fand, das hat er richtig gut gemacht, aber.
Und dann.
Da sind wir bei der Geschmack.
Ja, aber ich bin so ziemlich sprachaffin und bei sowas, das wirft mich dann schnell mal raus. So, wenn ich. Und es ist ja nicht so, als würde ich danach suchen. Es war einfach so, fängt an zu reden und ich war gleich so, okay. Weißt du, wenn du dann immer noch so ein bisschen die schottische oder britische oder was auch immer für eine Betonung, wenn die da mitschwingt, so, ich weiß nicht, ich weiß einfach, dass es besser geht und ich habe ihn auch schon besser, ja, vielleicht, mag sein, aber wie gesagt, ich habe mir das in dem Moment nicht ausgesucht, sondern mich hat es sprachlich so ein bisschen gestört und dann hing ich mich immer wieder daran drauf und so weiter.
Okay.
Aber hey, ist ja auch, wie gesagt, der hat ja Nominierungen ohne Ende und auch Preise für die Rolle bekommen und so, das ist ja alles richtig und gut. Und
hat er, ist auch macht er richtig so gut.
Für mich, ich habe einfach andere Rollen, in denen ich ihn lieber mochte.
Okay. Wen hättest du gerne in der Rolle gesehen?
Nein, das verstehst du jetzt falsch.
Ich frage jetzt, wenn du es dir aussuchen könntest.
Das kann ich doch so nicht beurteilen. Das muss ich dann, weil das weiß man dann im Vorfeld auch nicht, ob das hinten raus genauso beschissen, gut oder hinten was auch immer. Hinten raus
beschissen, da ist er wieder. Der Pologe. Okay.
Nein, ich kann dir nicht sagen, wen ich da lieber drin gesehen hätte, weil, wie gesagt, Ewan McGregor hat seine Sache ja gut gemacht. Ich finde nur, dass er andere Rollen, mag ich ihm lieber.
Okay. Gibt es noch irgendwelche Trivia-Facts?
Nichts Interessantes, zumindest nichts, was ich mir rausgeschrieben habe. Es gibt wahrscheinlich, wie gesagt, da könnte man ewig drüber labern.
Also wenn
ich freue mich sehr auf die vierte Staffel, muss ich sagen.
Also wenn ihr wirklich Fargo noch nicht gesehen habt, ich meine, jede Staffel ist einfach grandios und alle drei müsst ihr unbedingt sehen.
Vor allem ist jede wirklich was Eigenes.
Jede ist was Eigenes.
Und gerade auch da wieder, Staffel 2 hat einen sehr geilen Soundtrack.
Hey, bestimmte Songs, die man in diesen Staffel vorkommen, wird man nie mehr ohne diese Bilder vor Augen irgendwie hören können. Also Sachen wie Locomotive Breath von
Locomotive Breath
Jeff O'Tal.
Hey, abgefahren, dass du das ansprichst, ist seit dieser Szene auf meiner Playliste.
Echt, ja?
Höre ich andauernd.
Ja, ist ein mega guter Song. Aber,
killer Song. Ey.
Aber ich kann den Song jetzt nicht mehr hören, ohne die Bilder von Fargo auf jeden Fall vor Augen zu haben. Das ist einfach eine überkrass gute Szene
richtig
gewesen.
Richtig geil, ja. Ne, gibt es so ein paar Dinge. Also,
ja, da gibt es einige Gänsehaut-Szenen auf jeden Fall.
Soundtrack und sowieso der ganze Style, das stimmt schon. Ich also weiß nicht, wie man das nicht mögen kann.
Richtig. Also Fargo ist schwer zu verbessern auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Absolutes Highlight, müsst ihr euch angucken.
Definitiv.
Wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt.
Fargo ist Pflicht.
So sieht's aus.
Wo stehen wir punktemäßig?
IMDb vergibt 9.
Ja.
Ich bin mindestens bei 9. Ich würde sogar 9,5 geben. Ich bin sowas von großzügig heute.
Auch ich bin bei 9,5.
What?
Also
im Ernst?
Definitiv, weil Fargo ist kaum verbesserungswürdig. Das ist eine Serie, wo ich Gänsehaut hatte in etlichen Szenen. Die ist mega krass besetzt. Ich habe kaum was aussetzt an Fargo. Ich weiß gar nicht.
FSK 16.
Ich weiß
noch, was ist denn hier los?
Digga, ich weiß noch nicht mal, wo ich jetzt diesen halben Punkt eigentlich warum ich den abgezogen habe. Also Fargo, nee, komm, Fargo kriegt von mir 10 Punkte.
Ja gut, dann gebe ich auch 10.
Ach, auf einmal, du Mitläufer.
Ich bin jetzt hier das fleischgewordene Fähnchen im Wind. Schon geht die Klingel wieder und der Hund interessiert sich für dich. Sehr schön.
Ja, man kann ihn so ein bisschen konditionieren auf die Klingel, oder? Und die irgendwie.
Ja, es ist fast wie mit dem pavlovschen Hund, ne?
Richtig, der pavlovsche Hund, da kriegt er mal ein Leckerli, wenn die Klingel. Aber irgendwie bei uns passiert nichts. Also, ja.
Nein, um Gottes Willen.
Er reagiert zwar,
aber wir dem jetzt jedes Mal was geben, wenn er über mir klingelt, aber er guckt sehr interessiert. Ja, okay.
Naja, wenn wir klingeln und geben ihm was, also es wäre schlimmer, wenn wir uns, wenn wir nicht einer Meinung sind und er würde immer was kriegen, dann würde er mehr zunehmen, glaube ich, als bei der Einigungsklingel.
Ja, das stimmt wohl.
Nee, Fargo von mir, perfekte Serie, 10 Punkte definitiv, alle Staffeln.
Ich gebe auch sehr gerne 10 Punkte.
Na siehste, das ist auf jeden Fall eine krasse Einigung. Das ist ordentlich. Cool.
So, ich glaube, wir sind durch damit, oder?
Na, eine habe ich noch.
Wie, du hast nur einen?
Ich habe nur einen auf dem Schirm hier.
Wie kommt das denn?
Na, das kommt daher, dass ich die eine doch so einen Doppelzug genannt habe, deswegen habe ich hier noch eine übrig.
Na dann.
Die letzte Serie, über die ich rede, basiert auf einem Kinofilm. Auf einem alten Kinofilm, nämlich auf einem Hitchcock-Film.
Oh, okay.
Und es geht um die Serie, besser gesagt, um den Film Psycho.
Mhm.
Und die Serie, die darauf beruht, heißt Bates Motel.
Ja.
5 Staffeln, 2013 bis 2017.
Mhm.
Hat bei IMDb 8,2. Hauptrolle Freddie Highmore und Vera Farmiga, die ich sehr mag, als die bekannte Mutter, die man aus dem Film ja nur als Skelett kennt.
Ja.
Und in der Serie aus Fleisch und Blut besteht. Bates Motel gesehen?
Nee.
Hast du nicht gesehen?
Nein.
Was ganz interessant ist, ich habe die Serie tatsächlich damals angefangen mit Hannibal parallel. Also habe die ungefähr zur gleichen Zeit irgendwie gestartet. Und Hannibal habe ich nach der ersten Staffel auch nicht weitergeschaut, weil mich die irgendwie nicht so genug angezeigt hat, als dass ich die weiterverfolgen sollte. Und der Hauptdarsteller ging mir auch ziemlich auf die Nerven.
Ja. Du meinst nicht Mads Mikkelsen?
Nee, ich meine nicht Mads Mikkelsen, der war super.
Ja.
Aber
der andere.
Der Ermittler. Ich habe jetzt den Namen vergessen.
Weiß ich auch nicht mehr. Aber mir ging es ähnlich. Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Nicht mal die vollständig, aber aus anderen Gründen.
Nicht mal die vollständig. Die hat mich genervt. Bates Motel wieder fand ich sehr unterhaltsam und kurzweilig. Folge ging immer 45 Minuten. Deswegen habe ich mir die auch weiterhin angeguckt. Und hat es am Ende auf 50 Episoden gebracht in insgesamt 5 Staffeln.
Mhm.
Gibt es auch free auf Netflix zu streamen für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Und ist sehr empfehlenswert, weil diese Entstehungsgeschichte des Serienkillers quasi von klein auf, den Freddie Highmore praktisch über 5 Jahre darstellt und die er da einsteigt, wo er noch relativ klein und relativ jung ist und irgendwie, wo die dieses berühmte Bates Motel kaufen und diese Beziehung zu der Mutter, die sich dann so ein bisschen steigert und wo er so ein bisschen seine Mordlust dann entdeckt, ist schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut irgendwie dargestellt. Wenn auch nicht besonders tiefgründig. Also schon viel, ist schon sehr kommerziell inszeniert und es ist schon sehr viel Hollywood und viel, viel gelagte Geschichten vom Sound und so. Also es ist etwas, was man auch durchaus als Kommerzgucker sich angucken kann, wo man sagt, ja, ist auf jeden Fall spannend und ist cool. Ist jetzt nichts für die intellektuellen Fraktionen. Aber ich mochte Bates Motel sehr.
Okay, aber kann man problemlos als Prequel zu Psycho bezeichnen?
Absolut. Es ist ein Prequel, aber dazu sage ich nochmal was. Ich habe nämlich zum ersten Mal hier die Spoiler-Triangel. Die müsst ihr aber noch nicht irgendwie vorskippen oder wegschalten, weil noch sind wir nicht so weit.
Du willst hier spoilern?
Noch nicht. Aber ich würde schon auf die letzte Staffel eingehen und das, okay. Wenn einer die Serie noch gar nicht gesehen hat, dann wäre das zum Beispiel wichtig, da zu spoilern. Es sei denn, du willst sie auch unbedingt sehen. Und sie ist jetzt auf deiner Watchliste, weil dann würde ich mir wahrscheinlich den...
Nee. Also ich glaube, dass dazu wird es nicht kommen.
Okay, und selbst wenn, ist es glaube ich auch nicht so tragisch, wenn man es mal mitbekommt, was ich hier sagen werde. Vorab noch ein interessanter Funfact. Timothy Chalamet hat sich beworben um die Hauptrolle als Norman Bates, als kleiner Bursche. Und was ich mega witzig finde, statt Psycho sich anzugucken, also das Original von Alfred Hitchcock, hat er sich American Psycho angeguckt.
Oh shit.
Und hat beim Casting praktisch, hat er auf Patrick Bateman gemacht.
Ja, klar.
Und hat dann praktisch so eine Darstellung von Patrick Bateman gebracht, wo alle gesagt haben natürlich, Bursche,
falscher Film.
Das ist falscher Film. Also wir sind hier bei Norman Bates und so und hast es zwar gut gemacht, aber passt nicht wirklich zu dem, was wir uns vorstellen, so weißt du. Weil Norman Bates ist ja eher so der ruhige, weißt du, so in sich gekehrte Einzelgänger und so hin und her, der immer höflich und immer nett ist zu sein mit Menschen.
Ja.
Und da passte das Wilde von Patrick Bateman natürlich gar nicht.
Naja.
Aber ziemlich witzig, dass er da mit dem Casting kam. So, ich würde sagen, dann schlagen wir jetzt gegen die Triangel, weil ich muss mal ein bisschen über die letzte Staffel reden. Also alle, die die Serie jetzt unbedingt noch gucken wollen, sollten jetzt mal zu dem nächsten Punkt vorspulen. So, Spoiler-Triangel. Denn es gibt ein großes Manko bei dieser Serie. Das Manko ist tatsächlich die letzte Staffel.
Ja.
Weil die Serie schafft super, dieses Prequel irgendwie vorzubereiten und so ein bisschen so diese, auch so Anspielung auf Psycho von damals zu machen und immer wieder irgendwie Anspielung zu machen, dass du sagst, ach krass, das war die Szene, ach krass, das ist die Duschszene, das ist dies, das ist und das. Aber in der letzten Staffel...
Moment mal, heißt das? Ganz kurz, entschuldige.
Ja.
Die erreichen in der letzten Staffel, sind die quasi zeitlich da angekommen, wo der Film einsetzen würde? Oder wieso kann man Sachen wiedererkennen?
Du hast in der letzten Staffel, hast du zum Beispiel diese tote Mutter, die er ausgräbt und dann praktisch in seinem Haus in diesen Stuhl setzt, was du ja bei Psycho zum Beispiel, du ja weißt. Du hast zum Beispiel eine Duschszene, wo du weißt, okay, das ist eine Anspielung auf den Film und so in dieser Serie. Das Problem ist bloß, davor war das immer so super gemacht mit dieser Einstellung und es war alles chronologisch und passend.
Ja.
Und dann haben die sich aber in der 5. Staffel überlegt, komplett von dieser Timeline abzuweichen. Und ihr eigenes Ding zu machen.
Mhm.
Und dadurch, dass sie von dieser Timeline abgewichen sind und so ein bisschen so ihre eigenen Handlungsstränge reingebracht haben, haben sie sich zwar vom Film differenziert, was ja okay ist, wenn es die ganze Zeit über so läuft.
Ja.
Aber wenn du die ganze Zeit diese Parallelen zu dem Film machst und dann in der 5. Staffel wird komplett irgendwie so ein eigenes Ding gemacht und dann wird irgendwie ein eigener Handlungsstrang irgendwie reingeführt, wo du sagst, okay, das passt jetzt nicht, das passt nicht und das passt nicht.
Ja, ist komisch.
Und das Ende ist halt auch komplett so, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, jetzt ist es doch kein Prequel mehr. Jetzt ist es halt irgendwie eine eigene Serie. Und davor bist du aber die ganze Zeit nur reingegangen, dass es ein Prequel ist, wo du ja natürlich auch weißt, wie es endet. Und das hat mich ehrlich gesagt in der 5. Staffel und Richtung Ende so ein bisschen rausgebracht.
Okay.
Also wer sich davon aber nicht stören lässt, hat trotzdem 50 Folgen lang super Unterhaltung. Aber diese eigene Timeline war auf jeden Fall ein Handgriff, der nicht gut funktioniert für mich.
Haut das denn hin mit der Timeline des Films? Also erzählen die dann auch die Zeit von damals oder ist das so ein bisschen zeitunabhängig?
Bist du, nee, es ist ein bisschen zeitunabhängig, weil was ja schon von vornherein irritiert ist, dass die Charaktere teilweise auch mit Smartphones agieren und so.
Ja, eben.
Das heißt, es spielt so ein bisschen,
genau, WLAN gibt und Smartphones.
Genau,
und
so spielt weiter. So ein bisschen an heutigen Zeit, aber trotzdem ist es ja angelehnt an diesen Film von damals. Klar, haut es jetzt von dem Jahr und von der Zeit haut es überhaupt nicht hin. Aber wenn auch der Look sehr 50s, 60s, 70s erinnert und so, okay, und die ganze Ausstattung, aber halt so bestimmte technische Spielereien, dass man daran merkt praktisch, okay, das spielt schon in der heutigen Zeit.
Gut, aber das heißt, wir könnten uns dann einfach vorstellen, dass Psycho trotzdem halt heute danach spielt.
Genau, so. Das könnte man sich vorstellen. Wenn man sich jetzt denkt, okay, Psycho, der Film spielt nicht in den 60ern, sondern er spielt dann irgendwann im Jahre 2020,
ja,
dann würde das passen. Nichtsdestotrotz haben die Anspielungen auf den Film aber in der fünften Staffel komplett irgendwie verloren. Weil, wie gesagt, weil die Serie da ihr eigenes Ding macht und ab da dann komplett auf den Film scheißt. Also diese Duschszene wurde irgendwie...
Weißt du warum?
Weil die einfach mal so, weil die wahrscheinlich gesagt haben, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir erfüllen jetzt die Erwartungen des Films,
ja,
des Publikums, oder wir machen unser eigenes Ding und überraschen das Publikum, indem wir sagen, okay, wir führen eine neue Handlung ein. Die haben sich für das Zweite entschieden, was ich unglücklich finde, was vielleicht manche wiederum feiern.
Mhm. Ja, gut, also vielleicht war auch klar, dass es die letzte Staffel sein wird.
Das war klar.
Das war klar?
Ja.
Ja, gut, dann haben sie einen Abschluss gefunden?
Ja, einen Abschluss haben sie durchaus gefunden, aber ja, keinen befriedigenden für mich.
Ja, gut, aber vielleicht musste es der sein, weil sie halt nicht mehr Zeit hatten für das, was sie sich ursprünglich überlegt hatten oder wie auch immer.
Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, aber letztendlich, du hast ja in den vorigen vier Staffeln, hast ja diese Anspielung auf den Film und die passen ja alle wunderbar.
Ja, ich kann mir halt
nicht... Weißt du, was ich meine?
Ja, habe ich verstanden und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die da im Writers Room gesessen sind, nachdem klar war, so die nächste Staffel wird die letzte sein.
Mhm.
Dass die sich nicht die Frage gestellt haben, die du oder die diese beiden Versionen aufgebracht haben, die du eben genannt hast. So, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die sich echt gefragt haben, so, erzählen wir das jetzt konsequent zu Ende, was wir da vier Staffeln lang gemacht haben, oder machen wir was alle scheiße finden?
Nee, ich habe ja Interviews gesehen darüber. Und in den Interviews wurde darüber diskutiert. Da ging es darum, dass sie in dem Writers Room diskutiert haben, das Ganze jetzt klassisch zu Ende zu bringen, als praktisch Prequel,
ja,
wie sie es ja bis jetzt gemacht haben, oder eine komplett andere Timeline zu machen und einen eigenen Handlungsstrang reinzuführen und haben sich für die zweite entschieden.
Obwohl die wussten, dass das die letzte Staffel sein wird?
Ja, klar.
Warum?
Es war ja nicht so, dass es keinen Abschluss gefunden hat. Also der Abschluss war ja trotzdem
aber
da.
Aber warum sollst du denn komplett neues Fass aufmachen, wenn du nicht Bock hast, damit noch irgendwie zu einem, also woanders hinzukommen?
Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen.
Seltsam, aber gut.
Ja, also wie gesagt, da so ein kleiner Wermutstropfen.
Mhm.
Aber es sind trotzdem 7,5 Leichen im Familiengrab, die ich hier abtreten werde am Bates Motel, weil das ist eine sehr unterhaltsame Serie.
Und
mochte die.
Findest du denn, man könnte auch hingehen und quasi nur also alles bis auf die letzte Staffel gucken?
Nee.
Ach, das geht nicht.
Es ist auch jetzt eine Meinungssache, es ist subjektiv. Es kann ja sein, dass manche mit der vierten Staffel definitiv noch feiern, aber ich habe halt den Film habe ich halt noch vor Augen und habe den sehr präsent. Und das ist natürlich das Problem, dass ich dann auch erwarte, dass der Film da endet, wo er praktisch dann irgendwann Norman Bates im Erwachsenenalter ansetzt, auch wenn irgendwie das mit dem Zeitraum nicht stand. Und das hat man ja vorher alles gehabt.
Ja, eben.
Und jetzt hat man so Sachen, wo er halt irgendwie keine Blondine in der Dusche umbringt, sondern halt einen Typen als Beispiel so.
Okay.
Aber das ist jetzt zum Beispiel das Harmloseste. Da kann man sagen, okay, ist künstlerische Freiheit. Dann gibt es wieder andere Sachen, die überhaupt nicht passen. Wo du sagst, okay, ist zwar geil, dass sie jetzt genau diesen Film da aufgreifen, so kurz bevor er letztendlich in dem Alter ist, in dem Anthony Perkins war, als er damals in Psycho gespielt hat, aber wenn es handlungsmäßig halt für dich nicht hinhaut, dann ist es für mich so ein bisschen störend gewesen.
Okay.
Also die haben ja sowieso ein paar Charaktere reingebracht, die in dem Film keine Rolle spielten, weil das ist ja okay, das ist ja auch ein Prequel, das ist ja praktisch so die Vorgeschichte und da kann man auch mal so Sachen, da kann man auch ein bisschen künstlerische Freiheit reinbringen. Wenn sich dann aber der Kreis so ein bisschen schließt und wenn es dann so kurz davor ist, okay, die Parallelen dann wirklich auch zu zeigen, dann sollte das schon einigermaßen stimmen.
Ja, also, ja, sehe ich auch so. Definitiv. Das verwirrt halt, ne?
Leider, ja, es verwirrt leider. Und dann stehst du am Ende da und denkst so, okay, das ergibt jetzt irgendwie gar keinen Sinn, aber gut. Danach habe ich mir natürlich die Interviews angeguckt, was sie sich dabei gedacht haben und da hieß es dann wirklich, okay, die haben überlegt, ob sie das weiter so als Prequel aufbauen und haben sie gesagt, nee, wir machen das jetzt so, als wäre das ein eigenes Ding.
Wobei, so ein Ansatz muss es von Anfang an gegeben haben, weil sonst hätten die das nicht in der heutigen Zeit spielen lassen.
Ja, wie gesagt, wenn man jetzt die Zeit außer Acht lässt und so weiter, dann könnte man schon denken, okay, könnte man sowieso drauf scheißen, dass es als Prequel gedacht ist, sondern einfach nur so
die Story vom Psycho in der heutigen Zeit irgendwie umgesetzt. Ja. Aber es ist ja auch so ein bisschen, du vergisst tatsächlich, dass die das in der heutigen Zeit spielt, weil dadurch, dass die Ausstattung so 60s ist und die alle in diesen Kleidern rumrennen und es spielt in dieser Kleinstadt und so und er ist halt so ein Präparator, wo der halt irgendwelche Tiere ausstattet. Du, das heißt, du hast da kein Hightech irgendwie drin, wo du jetzt irgendwie dran erinnert wirst, außer jetzt die Telefone, Smartphones und so, hast jetzt nichts, wo du jetzt denkst, so, also es funktioniert alles relativ oldschool, ja. Wenn die in diesem Hotel einchecken, dann steht da kein Computer, sondern die haben halt immer noch diese Oldschool-Listen, wo man sich handschriftlich da irgendwie ins Gästebuch eintragen muss und so weiter und so fort. Also du vergisst wirklich komplett, dass es irgendwie in der heutigen Zeit spielt.
Okay.
Da will ich die Serie wahrscheinlich auch hinhaben in dem Moment.
Ja, ist ja auch geil. Also und ich meine, ich habe hier gerade gelesen, das passt dann wahrscheinlich zu dem Ding, dass sie aufgrund dessen, dass es dann eben wohl doch diese Technik gibt, das dann trotzdem irgendwie anständig einbauen. Hier steht bei den Trivia Facts auf IMDb, dass das Passwort für das WLAN in dem Motel ist Mother.
Ach so, siehst du.
Ja, sehr nett.
Ja, schöne Anspielung. Aber trotzdem eine schöne Serie und sehr gelungen. Und Vera Farmiga ist großartig als Mutter von Norman Bates. Freddie Highmore macht auch einen super Job.
Okay. Sie hat ihn vorgeschlagen, ne, für die Rolle.
Hat sie. Ja. Ah, krass.
Ja, finde ich auch abgefahren.
Ist echt ein talentierter Bursche, also er spielt es sehr gut.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkommen werde, mir die anzugucken.
Ja, ist auch wieder so ein Ding, so kannst ja ein, zwei Folgen mal auschecken, 45 Minuten und dann guckst du, wo die Reise hingeht. Aber die ist ein bisschen zu gelackt und zu glatt. Also die ist...
Okay.
Die ist schon ein bisschen kommerzieller. Also das ist so ein Ding, so wo viele was mit anfangen können mit der Serie, wenn sie die angucken. So, weißt du, das ist so eine Serie.
Ja, die war ja auch recht erfolgreich. Ja.
Genau, die war recht erfolgreich. Und wenn du die jetzt empfiehlst, so, dann sind da schon eine Menge Leute, die sagen, ja, die ist wirklich gut so. Und dann hast du natürlich die Serien, wo du sagst, ist nicht jedermanns Sache. Hier diese, die du vorhin erwähnt hast, mit hier Rochelle.
Ach so, Man Seeking Woman.
Genau, Man Seeking Woman ist wieder so ein Ding, so weißt du genau, wenn du 10 Leuten die empfiehlst und so weiter, können vielleicht 3 damit was anfangen. Ja, ja. Aber bei Bates Motel ist es schon so, wenn du sagst, hier ist eine spannende Serie, kannst du mit deiner Frau gucken. Dann feiern die Leute die auch.
Okay. Ich müsste mir, glaube ich, erstmal nochmal Psycho angucken. Ja. Weil das ist einfach auch schon viel zu lange her, dass ich ihn
gesehen habe. Ja, ist bei mir auch Ewigkeiten her.
Und dann vielleicht. Aber ja, eben. Also, es steht nicht wirklich weit oben auf meiner Prioritätenliste.
Ist aber ein Ding, was man durchaus mal auschecken kann.
Na, sehr schön.
Ja, die wollte ich nochmal erwähnen. Die wollte ich schon ganz lange bei unserer Film- und Serien-Episode erwähnen. Mhm. Und hatte dann jedes Mal irgendwie zu viel Stoff, um da noch irgendwie Bates Motel reinzuklemmen. Da habe ich gesagt:
Jetzt.
Dann nutze ich die Gelegenheit.
Im Spezial.
Im Spezial.
Läuft.
Spezial fertig.
Spezial fertig.
Ja.
Wir sind sowas von fertig.
Wir sind fertig und wir sind durch und wir haben eine Menge Serien hier rausgeboxt für euch. Insofern.
Ich bin ja mal gespannt.
Genießt es.
Ob der eine oder andere sich dann davon was angucken wird.
Ja, da könnt ihr uns gerne mitteilen, wie ihr das fandet oder ob ihr uns jetzt komplett irgendwie verflucht und sagt, was hatten die denn für ein Brett vom Kopf, mir so einen Scheiß dazu empfehlen, wenn sie da irgendwie reingeguckt haben. Aber wir haben hier auch einzelne Serien gehabt, die wir beide gesehen haben, wo sich auch unsere Meinung geteilt haben. Und so ist das bei allem, ja. Manche mögen dies, andere mögen das.
Ganz philosophisch gehen wir hier zu Ende.
Ja, ganz philosophisch. Also sagen wir leise ciao.
Be water, my friend.
Yes, peace out.